Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 148. Heute mit Matt.
Bin wieder da.
Und du bist müde, habe ich gehört.
Ja. Kann man so sagen.
Also, falls ihr plötzlich nur noch mich reden hört, könnte das zwei Gründe haben.
Felix ist wieder in der Leitung.
Felix ist wieder rausgeflogen, genau. Ich muss mit mir alleine reden. Oder Matt ist einfach eingepennt, weil ich zu langweilig war oder unser Gespräch zu langweilig
ist. Du bist nie zu langweilig, daran liegt es bestimmt nicht.
Oh, das hast du nicht gesagt. Danke, das geht ja. Runter wie das komische
hier, dieses Getränk,
was wir hier haben. Ja.
Wir haben
Achso, Getränk. Ich bin auch da, ja.
Ja, genau, wir haben Ingo.
Ich bin da, ja. Hallo, meiner einer, Ingo, willkommen. Ja, ich habe auch keinen blöden Spruch.
Naja, so. ist doch ganz gut so.
Da muss man sich schon nichts aus den Rippen saugen. Wir haben eine total kurze Sendung. Der Matt war auf zwei Konferenzen, zu denen er was sagen kann. Und ansonsten haben wir...
Und auf drei, zu denen er nichts sagen kann, weil er nicht da war.
Ach so, aus drei, zu denen du nichts sagen kannst? Vielleicht. Kann ja auch sein. Und sonst ist irgendwie urlaubstief, weiß auch nicht. Irgendwie der Mai, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, der Mai ist so kurz.
Also der Mai ist ein sehr, sehr krasser Monat. Und ich merke, dass dieses Jahr erst recht... Also so richtig, früher ist mir irgendwie, weiß nicht, an mir vorbeigegangen, aber eigentlich ja ist der Mai ein sehr krasser Monat, so bei dir ja auch, ne? Also es hat viele Feiertage.
Ja, dabei war der 1. Mai doch noch diesmal auf einen Sonntag oder sowas? Oder?
Ja, ne, also normalerweise hat man dann ja auch noch weniger Arbeitstage durch die vielen Feiertage, das ist diesen Mai nur bedingt der Fall, aber dennoch hat man irgendwie...
Doch, jetzt wir, also
ja gut, also ihr hattet ja auch noch hier Pfingstmontag und so.
Ja, Pfingstmontag ist sowieso immer.
Also je nachdem, wo man uns in Wolgograd und Deutschland gerade zuhört, ist der heute auch. Was ist das denn?
Ah, das Frohen Leichnam.
Ah, ja.
Ja,
Happy Kadaver.
Okay. Happy Kadaver. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist und eigentlich interessiert es mich auch nicht, aber wir haben frei.
Ja.
Also zumindest, Leute, die. Ja.
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.
Genau. Was auch immer gefeiert wird. Also manche Leute, die uns hören, denken, schon wieder frei, was? Wovon redet der Typ eigentlich?
Ja, von uns kriegt ihr nicht frei.
Ich würde euch auch frei, ich kann auch allen Leuten freigeben. So, ich stelle auch Bescheinigungen aus, das ist kein Problem hier.
Was ist Mist? Okay.
Er musste unbedingt Podcast hören gehen, Stempel drauf, zum Beispiel. Also habe ich kein Problem. Wer so eine Unterschrift von mir braucht, alles kein Problem, sagt einfach Bescheid.
Kann euch auf Keybase.io zum Beispiel bestätigen.
Genau. Mach ich auch. Alles kein Ding. Kein Schmacher. Also der Mai ist ein sehr kurzer Monat, aber für dich war er ja auch glatt anstrengend. Aber kommen wir vielleicht gleich mal zum McAfee der Woche.
Ja, was macht er denn wieder?
Ich habe auch gar nicht, weiß gar nicht, wer uns das jetzt reingeschrieben hat. Es dürfen leider schon mittlerweile zu viele hier in unsere Sendungsnotizen schreiben. Auf Gizmodo war der Artikel John McAfee, nochmal. Also John McAfee hat versucht, Reporter reinzulegen, indem er gesagt hat, er hat WhatsApp gehackt. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja. Also
er versuchte, genau, Reporter davon zu überzeugen. Was ich schon mal lustig finde, ist, dass der Text des Artikels nach der Überschrift sozusagen gleich beginnt mit John McAfee, noted liar and one-time creator of antivirus software. Ja, also er hat jetzt sozusagen in diesem Medium zumindest schon mal den Beisatz gleich so bekannter Lügenbold. Lügenbaron McAfee. Ja. Das hat er noch nicht behauptet, dass er der Baron von Münchhausen war.
Nee.
Jetzt, was hat er? Er hat WhatsApp gehackt.
Ja, der ist geil, der Typ. Er ist so gut. Er kann alles.
Er hat die komplette End-to-End-Encryption wahrscheinlich gehackt.
Oh, ja, ich meine, wenn er das geschafft hätte, dann...
Nein, aber...
Wir wissen es nicht, ne?
Ja, also der Artikel erzählt irgendwie da nicht so wirklich.
Er sagt nur, irgendwelche Reporter von CNN waren irgendwie, keine Ahnung, haben sich nicht reinlegen lassen. Naja.
Ja, also er, ja genau, er hat irgendwie den so einen Scam irgendwie vorbereitet. Er würde den zwei Samsung-Telefone in versiegelten Kartons schicken. Und diese Experten würden die Telefone aus diesen Boxen herausnehmen und McAfee würde dann die Nachrichten lesen, die sie über WhatsApp schreiben würden,
ja.
Über einen Skype-Call, aber ich verstehe
über einen nicht, Skype-Call.
Wie die Reporter dann davon überzeugt sein sollen, dass McAfee wirklich die Nachrichten lesen kann. Oder ist vielleicht, das der Scam?
Vielleicht ist er ja auch psychic, vielleicht kann er ja auch einfach hell sehen. Und weiß, was die schreiben.
Ja, oder er hat bei jedem immer so eine Kamera dahinter stehen. Das würde John McAfee nie machen.
Das macht McAfee bei jedem User einfach. Bei allen 2 Milliarden WhatsApp-Nutzern, 1 Milliarde.
Ja. Yeah.
Keine Ahnung. Viele WhatsApp-Nutzer haben ja sowieso eine Kamera irgendwo dabei. Und McAfee liest die einfach so mit.
Ja, wahrscheinlich hat das bei diesem San Bernardino iPhone mit dem Shitload of Attention nicht funktioniert, also muss er weiterhin in den News bleiben, jetzt macht er solche Dinge. Und sich gedacht, das nächste Ziel, WhatsApp. Danach
fällt er
irgendeiner der Messenger von Google, die haben ja ein paar.
Oh, hör bloß auf, die haben noch...
Die haben noch mal 2 neue jetzt gekriegt, ja.
Komm.
Ja.
Sollen wir gleich darauf eingehen?
Nee. Ja, wir haben jetzt hier noch einen Toten der Woche.
Ja.
Das ist das Smartphone-Geschäft von Microsoft, / Nokia.
Ja, das haben sie jetzt komplett abgewickelt, oder? Die machen jetzt einfach nichts mehr damit. Die haben noch den Rest, den ganzen letzten Rest haben sie da jetzt irgendwie verkauft.
Ja, ich finde den Ausdruck, den Microsoft in der Kommunikation verwendet, insofern schwierig, weil mir ist das so vorgetragen worden, dass Microsoft das Statement Feature Phones verwendet. Also sie hören auf, sogenannte Feature Phones zu bauen.
Also
das sind nun mal genau nicht Smartphones in der Regel, sondern das sind das, also das nennt man heute Dump Phone.
Ja, das gibt's doch gar nicht, oder?
Doch, das sind Telefone in der als Barren bezeichneten Form in der Regel, die ein Tastenfeld unten besitzen und die Möglichkeit, Tasten, die man unten eingibt, auf das Display oben zu übertragen.
Und damit jemanden anzurufen.
Ja. Also.
Also wie man toucht es nicht, man drückt da nicht auf so einem großen Bildschirm, sondern hat da so haptisches Feedback oder wie?
Ja, das haben die mit krasser Technologie damals da eingebaut.
Das ist
ja, okay, also das Feature Phone ist nicht ganz ein Dump Phone, aber auch nicht ganz ein Smartphone. Das ist so. Ach, diese Marktdifferenzierer immer, die da anfangen müssen, tolle Begriffe finden zu müssen für Sachen, damit sie schlau daher rüber reden können. Also jedenfalls, Microsoft kürzt jede Menge Jobs und steigt mit dem, was Microsoft, also Nokia Mobility, sie haben ja nur mal einen Teil von Nokia gekauft, die haben ja gar nicht ganz Nokia damals gekauft, nur die Handysparte und die...
Ja.
Hat sich jetzt nicht bewahrheitet und jetzt wird das erstmal eingestellt, wobei Microsoft sich, glaube ich, den offiziellen Pressemitteilungen zufolge wie immer Hintertürchen offen gehalten hat und gesagt hat, ja, wir sind dann irgendwann mal wieder zurück, bestimmt.
Ja, es kam ja auch die Woche irgendwie raus, was haben sie noch, 1%, 0, irgendwas Prozent Marktanteil, es war doch jetzt fast, also eh schon nicht mehr existent. Also jetzt nicht Dumbphones, sondern allgemein Smartphones,
ja.
Im Smartphone-Markt sind sie ja schon fast nicht mehr wahrzunehmen.
Und ja, aber sie kommen irgendwann wieder. Von einem anderen weiß man das jetzt schon, weil die sagen, dass sie jetzt bald wieder da sind, das ist nämlich Nokia.
Die sind, ja, genau.
Ja.
Und
da ist es jetzt eben so, dass schon auf dem Mobile World Congress der Nokia-Chef Rajiv Suri gemeint hat, ja, man denkt über eine Rückkehr nach oder bereitet die vor. Wir erinnern uns, es gibt ja dieses Nokia N1.
Ja,
das ist ein Tablet.
Genau.
Und das hat den Hintergrund, dass Nokia, glaube ich, sehr viele Smartphone-Patente irgendwie und Know-how an Microsoft ja abgetreten hat. Deshalb sie erstmal lange Zeit Probleme hatten, überhaupt sozusagen, also lizenztechnisch Probleme gehabt hätten, Smartphones zu bauen. Jetzt haben sie sich da wohl wieder entsprechend hingestellt und der einstige Platzhirsch, ne, der damaligen Telefone, heute Dumbphones, möchte jetzt wieder mitmischen.
Aber mit einem geänderten Geschäftsmodell, also sie haben sich da mit Microsoft und irgendeinem chinesischen Hersteller zusammengesetzt. Ich weiß nicht, was Microsoft da jetzt auch noch mit zu tun hatte, warum auch die noch ihr Okay geben mussten oder auch nicht, weil waren ja die Verträge so, dass sie irgendwann die Markenrechte dann auch wieder haben für Telefone. Also sie haben sich jetzt so einen Auftragsfertiger genommen.
Was war das, HMD oder?
Irgend so ein Chinese baut jetzt die Telefone. Früher haben sie die ja selber gebaut in Finnland. Und sie sind jetzt nur noch fürs Design und sowas zuständig und für die Spezifikationen und zusammengeschraubt und gefertigt und verschifft und so. Das wird dann alles dieser Auftragsfertiger machen. Der sich da auch irgendwie beteiligt und dann halt kriegt Nokia irgendwie pro verkauftem Gerät irgendwie einen bestimmten Anteil davon.
Ja. Die Pressemeldung von Nokia trägt übrigens den Titel The Answer to the Question You've All Been Asking. Und man möchte ihnen nur entgegnen, nö.
Nee, haben wir nicht.
Also, ich weiß nicht, so nach dem 3310 ist Nokia für mich so ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Die haben das einfach irgendwie nie hinbekommen und sind heute aus meiner Sicht zu Recht nicht mehr am Markt vertreten. Also das war schon lange ja bevor von Microsoft. Nicht so, dass Microsoft oder dass in der Zeit, wo diese Sparte jetzt zu Microsoft gehörte, das Geschäft schlechter gelaufen ist. Nee,
das war davor.
Sondern das war ja lange davor
das
schon.
Das waren halt blöde Managemententscheidungen, weil sie hatten ja genug Gerät und sie haben ja auch auf Basis von Maemo so Tablet-Computer gebaut und daraus auch tolle Telefone gebaut. Also ich weiß nicht, ich hatte so ein N900 und da waren sie einer der ersten Anbieter, die Software-Updates over the air hatten. Ja, also die hatten schon seamless Updates over the air, da musste jeder andere noch sein Telefon anstecken und die über einen Stecker flashen. Und da hatten die sowas alles schon. Und es ist so schade, dass sie da aus diesem Potenzial, aus diesen guten Ideen, die sie damals hatten, nichts gemacht haben, dass sie auf ihren scheiß Symbian rumgeritten sind und dann der Elop irgendwann gesagt hat, ja, ich stampfe jetzt alles ein und mach mal Microsoft. Dabei hatten sie auch genug eigene Technologie noch in der Hinterhand, aber es waren halt, gut, teilweise hat man es schon vorher vergeigt, teilweise ist auch die Entscheidung sicher nicht die beste gewesen. Und jetzt bauen sie halt Telefone irgendwie mit Android. Gut.
Also die Strategie hinter solchen Entscheidungen will ich immer noch mal verstehen. Ich meine, dass sie da mitmischen wollen, ist mir ja klar, weil was hat Nokia sonst in den letzten Jahren gemacht?
Aber warum müssen sie da überhaupt mitmischen? Also ich meine,
du meinst, sie könnten auch einfach weiterhin ihr Geschäftsmodell beibehalten, Geschäftsmodelle zu verkaufen?
Nein, sie sind ja immer noch der größte Netz oder einer der größten Netzwerkausrüster der Welt. Also neben Huawei und Ericsson. Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, LTE-Basisstation FU bauen willst, dann brauchst du halt Nokia. Sie hatten ja teilweise ein Joint Venture mit Siemens, das haben sie ja mittlerweile komplett übernommen, dann haben sie jetzt noch Alcatel gekauft. Also die sind ja so ein Telekommunikationsunternehmen. Die Frage ist, warum müssen sie jetzt nochmal wieder anfangen, Telefone zu bauen? Who fucking cares?
Wahrscheinlich brauchen sie Testgeräte für ihre Sendemasten.
Ich verstehe es nicht. Also
aus Erfahrung, ich glaube, so funktioniert das in so großen Unternehmen. Da hat irgendein Ingenieur so einen Prototyp gebaut, ja, der gesagt hat, na, die ganzen iPhones und so, die können ja nicht genug Frequenzbänder oder sonst irgendwas, da muss ich immer zwei iPhones und zwei Android-Phones mitschleppen, wenn ich den neuen Sendemasten testen will. Dann hat er so einen Prototypen von einem Telefon gebaut und das hat er aus Versehen im falschen Board-Meeting gezeigt, dann habe ich gesagt, genau so bringen sie es auf den Markt.
Na super.
Genau so. Es ist quasi fertig. Ja, also das ist Nokia.
Meinst du?
Schauen wir mal, was sie draus machen. Ich meine.
Ja. Also ist auf jeden Fall der Untote der Woche sozusagen. Sie kommen wieder zurück, ja. Mit Telefonen. Wann, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Auf jeden Fall haben sie.
Das Imperium schlägt zurück.
Aber
oder ist es eher die Rückkehr der Nokia-Ritter?
die Rückkehr der Nuggets.
Oder soll ich mir noch welche aus den Fingern saugen?
Ja, bitte. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum man in diesem Markt nochmal vordringen muss. Also ich meine, da gibt es ja HTC und viele andere haben ja extreme Probleme überhaupt, da den Absatz zu finden, dass sich das irgendwie lohnt. Ja, sind
HTC, Blackberry.
Warum man da jetzt noch, warum man da noch reingehen muss? Also ich meine, es gibt halt irgendwie Samsung und LG und weiß ich nicht, Motorola von mir aus noch bei den Android-Telefonen und dann gibt's halt noch Apple mit seinen iOS-Geräten und dann krebseln da noch so ein paar andere wie Sony und HTC rum. Warum muss man in diesen Markt noch rein?
Und selbst damals, lange bevor Apple in den Smartphone-Markt rein ist, ja, hieß es ja, das eine ist die Frage, ob da Geld zu holen ist. Da hat Apple gezeigt, okay, die haben es wohl hingekriegt, da Geld zu holen. Das andere ist aber, dass es sehr teuer ist, in diesen Markt reinzukommen, weil eben, wie gesagt, ganz viele Patente oder ganz viele Technologien unter entsprechenden Patentpools steht, ja, wo du, wenn du nichts hast, ja, wenn du, sagen wir, du hast ein paar Patente oder einen Patentpool, dann kannst du halt cross-lizenzieren mit anderen. Kannst ja sagen, ja, also komm hier, Apple, ihr dürft irgendwie unsere Patente nutzen, wie wir irgendwie Snake aufs Handy gebracht haben und wir dürfen dafür irgendwie eure Patente benutzen, wie man gescheit Antennen baut, damit sie mit den Fingern abgedrückt werden können oder so, ja. Und wenn du aber halt nichts hast, dann musst du das halt alles, im wahrsten Sinne des Wortes, bezahlen in dem Sinne, ja. Ich meine, Patente bezahlen gegeneinander auch halt in einer anderen virtuellen Währung wahrscheinlich. Ich habe noch nie bei so einer Verhandlung dabei gesessen, wie das läuft. Ich gebe dir 3 Schafe, wenn du mir 2 Lehm gibst. Ist das so? Spielen die im Prinzip Siedler von Katan und das Ergebnis wird irgendwie übertragen? Oder ich weiß es nicht. Ja.
Ist so.
Jedenfalls, ja, wie du vollkommen richtig sagst, ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, in den Markt reinzukommen. Wieder reinzukommen vor allem.
Ja.
Schauen wir mal, ob das ein echter oder ein halbherziger Versuch wird. Ich meine, also dieses Nokia N1-Tablet, das hat er jetzt ja auch quasi kein Alleinstellungsmerkmal.
Ne, ist halt ein Android-Tablet wie jedes andere. Ne,
also ich meine, so einem krassen Markt musst du halt irgendwie was bieten, was...
Ja, oder wenn... gut, ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn man was bieten würde wollen, dann wäre es halt entweder ein spezielles Android, was halt irgendwie auf Privacy oder sowas abzielt, was halt nicht die Google-Dienste alle aktiviert hat, ja, dann wäre es halt, dann hätte es zumindest irgendein Alleinstellungsmerkmal, weil das ist ja so immer, also zumindest in unserem Umkreis doch immer wieder die Frage, will man alle Daten Google geben, will man alle Daten Apple geben, nehme ich eventuell ein System wie Jolla, Selfish, was dann halt völlig anders funktioniert, dafür gehen halt nicht meine Daten ständig in die Cloud. Und darüber vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, ja, also das, was hier Sugarnum Gain Mod, weiß ich nicht, die machen doch jetzt auch, bringen die nicht auch selber Handys raus oder.
Ich habe irgendwie sowas an mir vorbeifliegen sehen. Der Markt ist so unübersichtlich geworden.
Also darüber könnte ich es mir vielleicht noch vorstellen. Hast du wenigstens irgendein Alleinstellungsmerkmal? Also entweder hast du halt. Wenn du noch der 10., 30. bist, der halt irgend so ein Stock-Android mit 3, 4, 5 kleinen Farbveränderungen macht, warum? Ja. Warum sollte ich das
kaufen? Vor allem, wenn du versuchst, in diesem Flagship-Markt mitzuspielen.
Also entweder bräuchtest du dann wirklich sagen, hier, wir sind, und da es ja noch nicht mal selber bauen, kannst du auch nicht sagen, ist hier gut, Finish, Engineering, Power, in all Europe, ja, wir schaffen hier Arbeitsplätze und also noch nicht mal dieses Argument würde ziehen, sondern es ist halt ein Gerät wie jedes andere auch. Warum sollte ich das nehmen? Ja, also
steht Samsung Nokia drauf. Du erinnerst dich noch, in deiner Jugend war das toll.
Ja, aber ich hatte
so lange hat die Markenbotschaft und Bindung, glaube ich, nicht gehalten. Aber
ja, aber ich hatte nie. Also ich hatte das erste Nokia-Telefon, was ich hatte, war ein N95. Und diese 3310 und alle, die hatte ich alle nicht. Entweder war ich immer der Uncoole, ich weiß es nicht. Ich hatte ja immer Siemens-Telefone, weißt du.
Von ach daher. So, BenQ Mobile.
Ja, davor noch, ja. Und dann bin ich ja direkt danach dann aufs iPhone gegangen, von daher. So, ja. keine Ahnung.
Wir werden es rausfinden müssen.
Wir werden es rausfinden, genau. Oder die Zeit wird es zeigen, ob das ein kluger Schritt war. Jedenfalls, Nokia baut demnächst wieder Smartphones. Wer sich an seine alten Jugendliebe erinnern will, vielleicht kauft er dann demnächst doch wieder ein.
Die Zeit hat uns übrigens auch insofern gerettet, weil der Schmidtlauch
hat uns einen
sehr coolen Tumblr jetzt der Woche ins Bett geschrieben.
Total gut. Unsere Premium-Hörer.
Ja. Heute machen wir Content Injection quasi.
Stimmt, ja. Der ist sogar schon an mir vorbeigeflogen. Ja.
Der ist echt super. Ich habe ihn nicht mitbekommen.
Doch, ist an Twitter irgendwo vorbeigeflogen. Super.
Guns replaced with selfies.
Sticks.
Selfie-Sticks, sorry. Ich werde schon ganz gaga hier.
Yeah.
Das ist echt wunderbar.
Egal.
Super, vielen Dank.
Arnie hier als Terminator, das war total gut. Ja, super Sache. Ja, könnt ihr euch angucken.
Oh, auf jeden Fall eine meiner neuen Lieblingswebsites.
Sehr lustig gemacht. Der Tumblr der Woche, ganz replaced with Selfie Sticks.
Ich muss das mal irgendwie nebenher suchen. Es hat irgendein Künstler Fahrräder gezeigt, genau, Artist designs bikes based on people's attempts to draw them from memory oder so, genau. Also haben Leute einfach nur so hingescribbelt sozusagen, wie sie glauben, dass ein Fahrrad aussieht. Und dann hat die so, sag ich jetzt mal, 3D modelliert oder so nachgezeichnet. Das ist auch sehr gut. Moment, ich muss jetzt erstmal nur den Link, damit wir drüber reden können, so, und jetzt kann ich auch einen Text dazu schreiben. Das ist auch sehr cool, weil kommt halt wie so, das sieht teilweise wie so MC Escher Fahrräder, sieht das ein bisschen aus. das ist auch sehr gut, was da für Fahrräder dabei rausgekommen sind.
Okay.
Ja.
Dann können wir noch einen kurzen Kickstarter der Woche machen. Sozusagen.
Die Kickstarter der Woche für euer Handgelenk?
Ja, genau. Also ich hab's auch, sie hatten ja Pebble hat eine große Mail rumgeschrieben und wir launchen morgen irgendwas total Tolles. Und sie bringen raus einen Pebble Time 2, eine Pebble 2 und ein Core. Wieder als Kickstarter, das heißt, man kann draufgehen, man kann sich das Video angucken und denken, brauchen wir es nicht und es dann gleich unterstützen. Ich habe irgendwie nur 30 Minuten später drauf geguckt und sie waren schon über die 1 Million, die sie haben wollen. Jetzt sind sie bei knapp 8. Also im Endeffekt gibt es die alte Plastik-Pebble mit länger haltbar, mehr wasserdicht, mit Heart-Rate-Monitor, wie heißt es, Herzschlag, wie heißt es?
Puls-Monitor.
Puls, ja.
Herzpuls.
Herzpuls.
Puls-Herz.
Pulsmesser.
Pulsuhr.
Oder?
Pulsmesser.
Ja. Ja, so ein Pulsmesser ist ja...
Herzratenbildschirm.
Herzratenbildschirm, genau. Rattenbildschirm, Herzrattenbildschirm. Piep, piep, piep. Also dieses Ding, wo man sieht, ob man lebt oder nicht. Gibt es in der Uhr, da siehst du, wie sie da total schwimmen mit dieser Uhr, dasselbe als Time-Version, jetzt ein bisschen weniger Rand, bisschen größer dadurch, sieht schicker aus auf jeden Fall als diese ursprüngliche Pebble, also die als Time 2 auch mit Pulsmesser. Und auch wasserdichter und hält auch irgendwie 10 Tage oder sowas. Und ein neues Produkt, einen Pebble Core. Und das ist so ein kleines Ding, was du dir irgendwo dran heften kannst, wo du einen Kopfhörer dran stecken kannst und irgendwie Musik damit hören kannst und das irgendwie synkt mit deinem Laufdienst.
Die Bezeichnungs-Buzzwords für diesen Pebble Core in der Kickstarter-Kampagne sind Hackable, 3G, Ultra Wearable.
3G?
Ja, das ist nämlich genau die Idee dahinter. Phone-free running with GPS and music.
Achso, aber da musst du eine SIM-Karte reintun oder was?
Das habe ich so nicht genau sehen können daran, aber ich meine, anders ist es doch quasi nicht möglich. Ich meine, deshalb ist
ja
so
stimmt, SOS Emergency Call, ja, klar. Ja, muss
das sein. Da kann ich dann
3G,
auch
Bluetooth, Wi-Fi.
Da kann ich endlich auch mein Auto mit E-Call nachrüsten.
Ja.
Ja.
Synkt auf jeden Fall mit, wie gesagt, deinen Running-Apps hier irgendwie, Runkeeper, was weiß ich, und Co. Und du kannst halt irgendwie Musik über Spotify hören und deine GPS-Location aufzeichnen. Ja, Und sie sagen dann, es gibt es auch noch irgendwie für Hackers, es gibt eine Hardware-Expansion-Point, irgendwie ein SDK dazu und du kannst irgendwie, hast zwei Buttons, die du irgendwie programmieren kannst, wo du Sachen mitmachen kannst.
Hm.
Ja, also das Gerät für knapp $70 klingt ganz interessant, aber ich, da ich...
Dieser
da
Pebble ich nicht, Core?
Ja,
ja,
aber
wird da für $100 retailen nachher.
Ah, okay.
Jetzt kriegst du ihn, also jetzt hättest du ihn, 5000 Leute haben ihn für $70.
Ja, wie, ich war auf der Kampagne drauf, als da noch nicht viel los war, aber mich hat trotzdem das Ding nicht, also da ich kein Jogger bin, hat mich einfach, und ich da, selbst wenn ich Fahrrad fahre oder so, ich weiß nicht, hörst du Musik beim Fahrradfahren?
Ja.
Ja?
Gut, meistens eher Podcasts tatsächlich.
Okay, aber da würdest du auch nicht so ein Pebble Core nehmen, sondern...
Nee, ich habe so ein Bluetooth-Headset.
Ja.
Also so ein, was man sich so hinten rum um den Kopf rum und dann beide Ohren rein und Bluetooth. Ja. Und ich mag das einfach, wenn das abgehackt ist. Deshalb nehme ich Bluetooth.
Mhm. Okay.
Ich mag
Ja,
nein, natürlich nicht, aber es geht halt nun mal nicht groß anders. Aber ja, ich meine, also von den drei Produkten ist tatsächlich dieser Core das Interessanteste, weil er halt, ja, hackable ist jetzt so ein Buzzword, aber ja, es gibt halt ein SDK und er ist halt wahrscheinlich schon sehr vielseitig einsetzbar, vor allem wenn man bedenkt, dass er eben irgendwie 3G hat, aber bestimmt kein GPS oder so, oder? Also das können die mir nicht erzählen, dass der auch GPS drin hat. Das versuchen die mir, glaube ich, auch gar nicht zu erzählen. Doch, GPS. Angeblich mit GPS.
Doch, Pace with GPS. Also,
ja,
müsste
okay,
haben.
Okay, okay.
Also genau, der Sinn soll eigentlich
hat
sein, dass du... Dass du
ja, hier für Volgograd.
Ja, und Galileo, wir haben doch auch schon wieder zwei Satelliten vorgestern hochgeschickt.
Ja, schön, wenn wir die hochschicken. Starten wir das auch mal, oder?
Weiß ich nicht. Ist auch egal. Es kostet halt ein paar Milliarden, sie da hochzujagen und irgendwann wird es schon.
Wird es auch mal gemacht werden.
Ja. Die Chinesen machen ja auch sowas noch, die Inder auch. Also
ganz viel.
Ach, und wenn die da oben mal gegeneinander stoßen, dann haben wir wenigstens Spaß. So, ich habe gedacht, naja, wenn sie jetzt eine Pebble Round 2 gemacht hätten, die auch irgendwie 10 Tage hält, hätte ich wahrscheinlich eine bestellt. Also ich habe ja diese Pebble Time Round und die ist halt, ja, da ist...
Schön rund, ja.
Die ist schön rund, ja, die ist sehr schön unauffällig und dadurch, dass sie halt rund ist, sieht sie halt auch aus wie so eine normale Uhr, nicht wie deine hier, die so klobig da irgendwie in der Ecke rumhängt. Also den meisten fällt entweder gar nicht auf, dass es eine Smartwatch ist oder sagen, ach ja, schön.
Hm.
Deswegen.
Die ist so wenig smart.
Ja. Wie gesagt, für meine Bedürfnisse, obwohl sie jetzt auch mit diesem Pebble Health, mich nervt es ja schon. Also du bist jetzt gerade wieder aufgestanden, hampelst hier rum, weil deine Uhr gesagt hat, wahrscheinlich bewegen sie sich mal
das
bitte.
Das hat sie vor 5 Minuten gesagt, aber da habe ich geschlafen.
Ja, okay. das fängt die Pebble jetzt auch immer an. Sie sagte, boah, du bist gerade eine halbe Stunde gelaufen. Boah, das war total gut von dir. Und ich denke immer,
ich liebe dich.
Ignore. Und jeden Abend, boah, hier da deine tolle Auswertung. Du bist so und so weit und so mach doch toll. Morgen noch mehr. Oder, oh, heute bist du aber 40% unter deinem normalen und morgen musst du aber unbedingt wieder ein bisschen mehr machen.
Ingo, heute hast du underdelivered.
Ja.
An dir selbst.
Ja.
Da muss was kommen. Ja.
Das ist, also ich glaube, ich schalte die Funktion wieder ab. Mich nervt das eher. Ich brauch's eigentlich nicht. Deswegen interessiert mich jetzt auch der Teil mit dem Pulsmonitor nicht so stark. Ja. Wenn.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn es diese Pebble Round, wie gesagt, bei der Pebble Time 2 haben sie es hingekriegt, dass das Display jetzt wirklich mehr am Rand ist und nicht so ein klobiger Rand. Also das stört mich hier bei meiner, die ich habe. Ich zeig's ja zumindest im Matt gerade mal. Ja, da ist ja, ist ja dieser riesen Rand. Ja, das ist echt eklig. Wenn sie die, und ich hoffe mal, irgendwann werden sie das machen, ja, dass von der auch noch eine zweite Version rauskommt, wo sie wirklich nicht mehr so einen riesen Rand haben, vielleicht dann auch mit diesem Pulsmeter, Messer, was auch immer, dann würde ich mir die holen. Von den Geräten klingt jetzt das Core zwar am interessantesten, aber da ich kein Jogger bin und selbst wenn, Ja.
Da kann man witzigerweise auch immer sehr viele schöne Tricks auch machen. Also wir reden jetzt hier von, was sind das, so 5 mm stark, die dieser Rand irgendwie außen ist. Und dann ist das Ganze nochmal eingefasst. Also die Uhr ist ja außen eingefasst in das Gehäuse. Und man erkennt da halt mindestens 3 Abstufungen oder 4 Abstufungen an Farben. Ja, und wenn man sich hier zum Beispiel jetzt so ein, ich finde das sehr schön, du hast hier so ein weißes iPhone, ich habe hier so ein schwarzes iPhone oder so, ne? Mhm. Das Display am schwarzen iPhone, wenn du die beiden einfach nur nebeneinander legst, ohne dass das Display an ist, wirkt viel größer, weil du den Übergang nicht siehst zwischen schwarzem Rand und Display. Und erst wenn du sie anmachst, merkst du, ach ja, die Displays sind ja quasi gleich groß. Ja, und einfach weil zum Beispiel die Kante beim iPhone irgendwie so rund übergeht in das Ganze, hast du auch von anderen Blickwinkeln nicht so die ganze Zeit den Eindruck, du hast da so einen Rand hängen. Hm. Ja, und da, also sie müssen das gar nicht arg viel größer machen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht. Ja, also ich meine, Apple hat das auch nicht, also das merkt man bei der Apple Watch zum Beispiel, das Display geht ja nur bis, ich versuche das jetzt mal zu sagen, ja, bis etwa 5 bis 6 Millimeter vom Gehäuse
äußern. Aber das müssen wirkt sie hier aber
größer, weil es...
Ja, aber bei der müssten sie es auf jeden Fall, dass der Rand ein bisschen kleiner wird. Dann, aber ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden mit meiner Pebble Time Round. Wie gesagt, die Funktionen, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, die ich brauche, funktionieren, ja. Und dafür ist halt schön unaufdringlich und ich, also gerade beim den Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, haben jetzt tatsächlich mehrere oder mehr Leute laufen mit einer Pebble Round rum als mit irgendeiner anderen Smartwatch.
Das ist ein sehr Filterbubble-abhängiges.
Ja, genau.
Also ich war jetzt an einem Ort, da war ich der krasse Außenseiter mit einem Produkt von Apple und alle anderen hatten Android Wear Watches.
Ja.
Und dann war ich ein paar Tage später an einem anderen Ort und da war ich der einzige Mensch, der mit einem Android-Handy rumgelaufen ist und gefühlt alle hatten eine Apple Watch, ja. Also, ja, Filterbubble, ne?
Ja.
Conventions.
Ja,
von
ja,
Leuten.
Definitiv.
Gibt's irgendwie so Meetups hier in der Nähe?
Von was?
Uhren-Meetups, wo man sich dann Uhren treffen kann?
Ja, kannst du mal recherchieren.
Muss ich rausfinden.
Also, wer Interesse hat, kann da bei dieser Kickstarter-Kampagne mitmachen oder eben warten, bis es die dann so im Handel gibt.
Ja.
Wie gesagt, mich hat jetzt nicht so angemacht, dass ich da zuschlagen musste.
Ja. Muss dabei bedenken auch noch, die Pebble, wie heißt sie jetzt hier? One Pebble 2, Pebble 2, genau. Die kommt ja zumindest noch im September. Ja. Und die Pebble Time 2 kommt im November diesen Jahres. Dieser Mini Pebble Core, der kommt ja erst im Januar nächsten Jahres. Laut Kickstarter-Kampagne gerade, wie viel davon nachher tatsächlich eintritt, ist ja immer dann noch mit Vorsicht zu genießen. Also nur für so einen kleinen Würfel jetzt bis Januar warten. Andererseits jetzt machen und dann im Januar freuen, weil bis dann hat man es längst vergessen, dass das Ding kommt.
Ja, stimmt.
Ja,
okay.
Das sind irgendwie so unsere News, weil wir uns heute aufgrund aktueller Sendungsvorbereitung Schwierigkeiten überlegt haben. Ach, wir machen keine News.
Und es gibt
so viel News eigentlich.
Ja, naja.
Wir haben sie als Themen versteckt.
Ja, wie gesagt, ich war heute auch irgendwie den ganzen Tag unterwegs und gestern war auch nicht viel Zeit und dann war auch erst gar nicht klar, ob wir überhaupt senden, aber wir mussten unseren Premium-Hörern
mal wieder irgendwas geben. Und wir haben heute haben wir einfach dann mal so ein bisschen Produktverschleichereien betreiben, indem wir einfach sagen, bisher haben wir immer zu wenig Themen gehabt, ja?
Ja.
Jetzt haben wir ganz viele Themen. Also ganz lange Themen.
Ganz lange Themen.
Ihr könnt das Trinkspiel schon mal vorbereiten.
Das Trinkspiel?
Wenn Matt wieder anfängt, UI-Conf zu sagen.
Ach so, dann muss man immer trinken.
Ich habe von irgendeinem Premium-Hörer gehört, die haben dann irgendwie so ein Trinkspiel irgendwie vorbereitet. Wir trinken hier übrigens nur antialkoholische Getränke.
Ja.
Das heißt, es hat nur den unnetten Nebeneffekt, dass wir irgendwann auf Toilette müssen.
Ja, hoffentlich nicht während der Sendung.
So,
genau.
Aber erstmal los mit.
Mit der Google I.O. Du warst auf der Google I.O. und ich habe gehört, es hat doch gerade so geklappt. Also du bist irgendwie nachnominiert worden. So.
Ja, nominiert, ne? Also nachgezogen oder wie auch immer. Ja, genau. Also, Google I.O. ist ja jetzt gewesen und ungefähr, wann war denn das? Anfang März oder so, glaube ich, wurde diese Lotterie auch eröffnet Und ich habe mich da beteiligt und habe das, wie das jeder gute Mensch macht, mit einem privaten und einem Firmenaccount probiert.
Ja.
Und habe dann natürlich auch, nachdem ich für beide kurzzeitig später eine Absage bekommen habe, versucht, da noch irgendwie über Firmenkontakte irgendwie einfach nur eine Info zu kriegen, ob da noch irgendwie was geht. Und da war eher negative Stimmung. Da hieß es nur so, ja, da kommen schon so viele von verschiedenen einzelnen größeren Unternehmen. Da sind unsere Möglichkeiten, das sozusagen zu verteilen, schon gegeben. Weil natürlich, man muss sich jetzt nicht einbilden, dass da alles komplett zufällig vergeben wird. Da gibt es gewisse Kontingente und wahrscheinlich wird im Rahmen dessen, was dann noch übrig bleibt, wird zufällig vergeben. Ich habe keinen Einblick in das Verfahren, aber es wirkt für mich auf mich selbst auch immer höchst dubios. Und dann etwa anderthalb Wochen, bevor die Konferenz stattfand, bekam ich eines Nachts, freitags nachts um 3, war da nicht wach und bin dann am nächsten Morgen etwas ein bisschen aus dem Bett gefallen, die E-Mail, ja, jetzt doch. Und die ging an meinen privaten Account und nicht an meinen Geschäftsaccount. Also, okay.
Bist du wirklich nachnominiert worden?
Also ich glaube nicht, dass irgendetwas von dem, das ich da nachgefragt habe, damit was zu tun hat. Und ja, so ging das dann los. Ich habe das dann natürlich versucht, irgendwie geschäftlich zu regeln und habe meinen Manager davon überzeugt bekommen, dass das eine tolle Möglichkeit ist. Und natürlich funktionieren dann auch so Argumente wie, ja, das kannst du auf niemand anderen übertragen, das Ticket. war dann dort und es war zum ersten Mal in dieser neuen Location, die möglicherweise auch in Zukunft die Location sein wird. Das liegt einfach an der schieren Anzahl der Leute. Also bisher war die Google I.O. immer in Moscone West, also San Francisco, wo ja klassischerweise so Konferenzen wie I.O., WWDC, Microsoft Build stattfinden. Die gehen ja alle in das gleiche Gebäude. Ich finde das sehr lustig, wenn da jemand irgendwie so Mikrofone und so mal aufhängen würde und das einfach alles so aufnehmen würde, was da in den Vorbereitungen so in den Proben so läuft. Und sowohl Apple als auch Google haben sich ja dieses Jahr überlegt, dass Moscone West für ihre Keynotes mindestens mal nicht mehr groß genug ist.
Ja.
Und die Information, die Google so zu Beginn in der Keynote auch gegeben hat, ist, dass diesmal etwas über 7000 Entwickler waren, anstatt den bisher so üblichen 5000. Mhm. Google macht ja schon seit langem dann auch so, dass sie I.O. Extended machen, also Livestreaming machen sie sowieso schon und man kann sich in verschiedenen Städten irgendwie zusammenfinden und Meetups organisieren. Ich weiß, in Stuttgart ist zum Beispiel auch was organisiert worden, in Karlsruhe.
Wahrscheinlich im Checkspace, oder?
Nee, glaube ich nicht, sondern von Movil, glaube ich, ist das organisiert worden. Okay. Und in Karlsruhe, glaube ich, ist auch was organisiert worden, da aber, glaube ich, vom Entropia oder so. Mhm. Bin ich aber nicht mehr 100% mit in Verbindung. Und da kommen dann halt ganz viele Nerds. Ja, weil das sind echt, also 7000 Nerds. Mhm. So muss man sich das zu dem Tag dann auch vorstellen.
Alle so wie du und ich halt. Und schlimmer.
Ja. Ja, und besser vor allem. Also vor allem bessere, glaube ich, als ich. In dem Bereich.
Ja, aber trotzdem, also so, ja, Geeks, Freaks.
Genau, vor allem bessere Geeks. Und noch ein interessanter Unterschied natürlich bei der ganzen Geschichte ist, dieses Moscone West ist in San Francisco. Das sieht jetzt für uns alle irgendwie von hier aus recht nah aus. Ja. Zwischen, also man denkt halt, ja, San Francisco, Bay Area, das ist doch alles eins. Aber Mountain View, wo ja Google seinen Sitz hat und auch der Googleplex ist, das ist schon ein Stückchen weit weg. Also so mit dem Auto kann man da schon mal eine Stunde zubringen, je nach Verkehrslage. Und entsprechend war es halt jetzt dadurch, dass dieses Shoreline Amphitheater ist halt 5 Minuten vom Googleplex zu Fuß weg.
Okay.
Das heißt, das war für die Googler, die sowieso da arbeiten, viel leichter da auch zu sein, teilzunehmen. Und dadurch war da, glaube ich, schon ein bisschen mehr los noch. Es war in Wirklichkeit aber die Firebase-Konferenz.
Was ist das?
Firebase ist ein Produkt von Google. Das war früher eigenständig, ist vor kurzem von Google akquiriert worden. Das war so eine Real-Time-Cloud-Datenbank. also Mobile Backend as a Service, wie man das auch gerne schimpft. Und die sind von Google akquiriert worden und irgendwie haben die ein so gutes Standing innerhalb von Google bekommen, dass die das Produkt massiv erweitert haben und alle möglichen Funktionen, Crash Reporting, Mobile Push Notifications, ich weiß nicht was noch alles, Analytics Tracking und dergleichen. Und durch den ganzen Plan der Konferenz hat sich durchgezogen, dass immer, also am Anfang war ja nur sage ich mal, 3/4 der Talks bekannt, um was es da gehen wird, weil ja in der Keynote dann noch ein paar Sachen neu vorgestellt werden und erst danach kann man sagen, ach übrigens, und wir haben einen Talk dazu. Mhm. Ja, wenn man dann den Talktitel schon vorher hätte, würde ja jeder Bescheid wissen. Und auch schon in der Keynote und auch davor, die Firebase-Jungs waren sehr motiviert, sage ich jetzt mal. Also da sind sehr viele in gelben T-Shirts rumgerannt und waren sehr motiviert und das wirkte fast wie so eine Firma innerhalb Google drin.
Okay.
Ja, ich habe mal verlinkt, was da alles an Firebase jetzt irgendwie tolles Neues gibt. Andere Themen der I.O. Android.
Ja.
Ne?
Ja, und die haben da auch noch so einen neuen Messenger gestartet.
Ja, sowas. Sie haben zwei neue Messenger gestartet.
Zwei.
Allo und Duo.
Das macht total Sinn, weil sie auch nicht schon Hangouts haben und nicht schon mit Wave auf die Schnauze geflogen sind und nicht schon...
Ja, sie haben noch Hangout-Video-Chat ist, glaube ich, nochmal eine separate App. Oder ich,
das macht total,
ja, also sie, ja, ich glaube, das sind jetzt die Messenger Nummer 6 und 7, die wie Google so insgesamt hat. Die beiden unterscheiden sich insofern. Allo ist textbasierter Messenger und Duo ist videobasierter Messenger.
Ich glaube, warum haben sie nicht noch gleich noch einen Snapchat-Clone gemacht?
Man weiß es nicht. Bestimmt haben sie das in der Arbeit.
Ja.
Duo ist insofern recht schnell abgehandelt. Das ist halt ein Video-Chat. Ich habe da nicht arg viel weiter zu mitbekommen, außer dass es ein etwas komisches Sonderfeature hat, nämlich wenn jemand bei dir anruft über Duo, dann kannst du das oder der das, mindestens der muss es ja freigeben, dann siehst du, während er anruft, schon so ein Video, wie er anruft, also wie er gerade in sein Telefon guckt, während er bei dir in der Warteschleife ist.
Warum?
Weiß ich nicht. Du kannst dich besser darauf einstellen, wie er gerade in der Nase pult.
Boah, ich weiß es nicht.
Ja,
also, sagen. Hä?
Ja, genau. Damit ist das auch schon irgendwie abgehandelt. Also ich habe da nichts
anderes. Siehst in welchem Raum er ist, kannst du es vorher ablegen. Nee, er ist schon wieder in der Dusche, den nehme ich jetzt nicht an. Vielleicht.
Durchaus möglich, ja. warum man das will, ich weiß es nicht. Also ich kann mir auch anhand des Namens, wenn der mir eingeblendet wird, vorstellen, wer da gerade anruft.
Ja, wie gesagt, ja. Vielleicht, wenn er, je nachdem, nimmst du den Anruf vielleicht eher an, wenn er unter der Dusche steht oder nicht, oder
wollen sie damit irgendwie so, weil ständig, wahrscheinlich ist es ständig bei irgendwelchen Googlern passiert, dass jemand das mit dem Handy von jemand anderem angerufen hat, ja, so irgendwie so die Affäre mit dem Handy von der Freundin angerufen hat und dann sie so, hallo, Name 1. Und
ja, aber wenn du das Bild siehst, bringt das doch auch nichts.
Ja doch, wenn du das Bild sehen wirst, dann wirst du ja sehen, ach, es ist gar nicht die da, wo der Name steht. Du wirst sehen, das ist die Affäre und nicht die Freundin. Okay. Das ist bestimmt ein sehr valider Grund. Oder kannst du andere überlegen.
Nee.
Okay. Ich glaube, das ist genau der Punkt bei dieser Geschichte. Es ist relativ sinnlos.
Das heißt, es ist ein
Zwangsdifferenzierungsmerkmal.
Und du siehst wenigstens irgendwie die Leute, du hast es wahrscheinlich ausprobiert. Siehst du die Leute, die du auch auf Hangouts und Co. dann irgendwie schon geaddet hast? Oder musst du jetzt in jedem neuen Messenger wieder alle Leute neu hinzufügen?
Weil das ist nicht probiert und das liegt unter anderem daran, wir kommen jetzt im Folgenden noch darauf. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt schon fertig ist, weil quasi das meiste, was Google da vorgestellt hat auf der ganzen Konferenz, war nicht fertig. Ja, und dann hast du auch gar kein großes Interesse mehr noch zu gucken, ist das jetzt schon fertig? Kann ich das benutzen? Ich glaube, es ist noch nicht mal fertig. Also, so. Hm. Zu dem anderen Messenger muss ich kurz vorgreifen, und zwar also zu
Allo.
Allo. From the other side, is it me you're looking for und so weiter. Da haben sie noch was anderes eingeführt, den sogenannten Google Assistant. Und das ist jetzt nicht so ein, okay Google, ich spreche jetzt mit dir an deinem Handy.
Sondern das ist wie dieses Amazon-Echo-Ding, oder? So ein Zeug, was immer zuhört.
Ja, jein, jein. Es ist eher so ein Technologiestück, das sie in verschiedene Google-Produkte einbauen werden, wie zum Beispiel jetzt in diesen Allo Messenger. Und das ist eher so ein, stell es dir vor, wie so ein Konversationsbot, wie es zum Beispiel Slack-Bots gibt oder wie es in Facebook Messenger mittlerweile auch gibt, dass du dem so Fragen stellen kannst. Ja, so,
zeig mir das nächste Restaurant, was super italienische Küche hat.
Solche Dinge. Und dann kannst du halt
drei Sterne
sagen, wer ist hat. Dieser Fußballtrainer, und dann sagt es dir, das ist er, und dann sagst du, welche Spiele hat er als Trainer mit Borussia Mönchengladbach gewonnen, und dann sagt es dir, diese Spiele, und was hast du davon, ich weiß es nicht, also
naja, ja, also so ein Expertensystem, neuronales Netzdings, ja. Was irgendwie mit dir interagieren kann, und also, dann dir Kontextinformationen entweder schon anzeigen kann, was weiß ich, wie gesagt, sag mir, welche italienischen Restaurants sind hier gut in der Gegend, und dann sucht er halt irgendwie
die
mit der besten Bewertung raus.
Wir sind gerade irgendwie an dem Punkt, dass mittlerweile alle dieser mindestens drei Player, Apple mit Siri, Amazon mit Echo und Google mit
und Microsoft
Assistant, Cortana. Microsoft mit Cortana, ja, dass sie alle mittlerweile diesen, also du kannst eine Frage stellen zu irgendwas und sie finden es alle total toll, dass sie es geschafft haben, dass wenn du nach der Antwort eine Rückfrage stellst, dass es noch weiß, dass es sich im Kontext dieses dieser Unterhaltung befindet. Ja, okay, gut, aber ist das der große Gewinn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das in irgendeiner Weise ein Überschreiten einer Grundgrenze im Bereich künstliche Intelligenz und neuronale Netze und Konversationschatbots oder was auch immer. Mag sein.
Oder es ist auch wieder nur Gartner-Hype-Cycle. Irgendwie müssen jetzt alle Chatbots einführen und alle so Dinge haben. Das ist jetzt total geil. Und in 2 Jahren spricht schon wieder gar keiner mehr davon, weil dann sind wir noch in der Konsolidierungsphase und dann hat vielleicht noch eins von diesen Systemen überlebt. Das wird dann Skynet natürlich und tötet uns irgendwann alle, aber hey.
Das ist gut möglich. Ja, und also dieser Assistant ist eben so eine dahinterstehende Technologie. Der Schmidtlauch hat uns gerade den besten Lacher des Abends geliefert. Kennen Sie diesen Pinguin?
Dazu muss man jetzt natürlich wieder Marc-Uwe Kling kennen.
Ja.
Sonst versteht man diesen Witz auch nicht. Aber unbedingt die Känguru-Chroniken und sowas alles durchhören, wer sie noch nicht kennt.
Ja. Also dieser Assistant steht da in vielerlei hinter. Das ist auch gleichzeitig, glaube ich, sein Problem, weil sie haben es so genannt wie etwas, was ein reines Produkt ist, aber es gibt kein Produkt, das Google Assistant heißt für den Enduser, sondern es ist halt etwas, das in verschiedene Sachen, also so wie sie auf manche Telefone draufschreiben, with Google TM, ja, also Android-Telefone, da steht ja auf manchen so with Google TM drauf, dann wird vielleicht jetzt an manchen Apps und Diensten irgendwie so with Google Assistant TM stehen. Und eine konkrete Ausprägung davon, da schließt sich der Bogen wieder zurück, ist zum Beispiel, dass es dann in diesem Allo, was ja ein Text-Messenger-Chat ist, gibt es dann einen Kontakt sozusagen, das ist Google oder der Google Assistant, und dann kannst du mit ihm sozusagen so Unterhaltungen führen.
Also für die ganzen Leute, die alleine zu Hause sind, nicht wissen,
was... Nein, dafür die haben wir noch ein ganz anderes Produkt. Noch besser, kommen wir gleich danach dazu.
Okay.
Und das andere, was an Allo noch ist, sie packen das dann irgendwie in jede andere Konversation rein, und sie bieten zum Beispiel auch sehr schlaue, das ist Googles Aussage, automatische Antworten. Ja, also sowas, wie es zum Beispiel bei Apple mittlerweile auch gibt, dass sie, wenn du das und das immer schreibst, dann lernt es das ein bisschen, deine Worte, und natürlich kannst du dann irgendwann so Spielchen spielen, dass du nicht mehr selber schreibst, sondern nur noch immer drückst auf irgendwelche Vorschläge, und dann macht der andere das genauso und man redet vollkommen Wirrwarr, vollkommene Belanglosigkeiten, die man sich dann gegenseitig so austauscht.
Super.
Und Google wäre nicht Google, wenn sie das nicht noch ausgeweitet hätten. Zum Beispiel, wenn dir jetzt jemand ein Foto schickt, dann machen sie auch darüber eine Semantikanalyse, was in diesem Bild gezeigt wird. Und sie haben sehr, sehr toll irgendwie dann, zwei Beispiele sind irgendwie rausgestochen. Das eine ist, jemand hat ein Foto geschickt von Linguine mit Nudeln, also Nudeln, Pasta mit ja. Muscheln.
Ja.
Und dann waren halt irgendwie so die Standardantworten, die man so auswählen konnte, waren irgendwie so yummy, Pasta is always great oder so und Linguine and shells.
Okay.
Und das,
also es hat dann schon, sie haben es schon rausgekriegt, was auf dem Bild alles ist.
Das andere war ein Foto von einem Hund und das war ein Berner Sennenhund, wenn ich mich recht entsinne. Und die Standardantworten waren irgendwie so einmal so irgendwie oh, so nur so oh oder cute mountain Bernese Dog. Ich bin schon mittlerweile vollkommen durch. Und das ist so, ja natürlich, genau das würde ich jederzeit schreiben. Das ist aber ein sehr schöner Berner Sennenhund, den Sie da haben.
Ja, genau.
Das klingt nicht künstlich, weil es das nicht ist.
Nein. Das habe ich direkt auf den ersten Blick gesehen und musste das nochmal acknowledgen.
Jahrgang 87.
Ja, genau. Mit Abgang sehr, sehr, sehr.
Das fände ich sehr cool, wenn du so ein Foto von dem Auto, von einem neuen Auto machst oder einem gerade gekauften Auto und dann kommt nur als Antrag zurück. Ein sehr toller Honda Civic Modell 2016 CRT VW XY.
Ja, genau, tiefer
und,
gelegt.
Und dann drückst du nur auf wiederum auf Danke, like es auf Google Plus oder so. ja, was da entscheidend dabei ist, bei der ganzen Sache noch ist, ist, das ist schon, ich kann den Anwendungsfall dafür nicht wirklich einschätzen, also ich hätte da wenig mit anzufangen. Apple macht sowas ja auch, also zumindest mit Text, mit dem Unterschied, dass Apple, ich glaube, behauptet, wenn nicht sogar auch nachweisen kann, dass diese Sachen auf dem Telefon bleiben. Ja, also diese Vorschlagswörterbücher sozusagen, das ist angeblich nur auf dem Telefon, weil das die Daten wir nicht an Apple geschickt werden zur Auswertung.
Also außer du klickst auf Siri und sagst, du willst eine Sprachauswertung.
Genau, haben. Dann das wird natürlich zur Auswertung zu Apple geschickt, aber diese Wortvorschläge werden angeblich nicht verwendet, soweit ich weiß. Ich müsste das irgendwann raussuchen, aber ich meine, Apple hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt in Präsentationen. Und Google wäre nicht Google, wenn sie nicht sagen würden, ist doch total toll, dass wir alles von dir wissen.
Genau.
Wir sind doch dein Buddy hier. Und
vorschlagen.
Wir wissen alles. Wir schauen uns doch deine Fotos extra für dich an, damit wir dir sagen können, dass das ein Mountain Bernadette ist. Und das bedeutet natürlich noch was anderes, was sie auch im Zusammenhang mit Allo angekündigt haben, und zwar Allo hat End-to-End-Encryption, aber nicht per Default aktiviert.
Ja.
Und natürlich, wenn du diese KI-Funktionen oder diese Semantik-Analysen und diese,
haben
diese dann kann es ja gar nicht End-to-End-Encrypted sein. Ja. Also,
Ja.
Ist irgendwie, also weh, ach ja, und jetzt kommt das Totschlagargument, und zwar, dass damit haben sie Allo überhaupt erst eröffnet. Wenn ich dir was schreiben will, dann habe ich sehr häufig Probleme, rüberzubringen,
wie du dich fühlst,
wie ich das gerade meine.
Echt, hast du da Probleme?
Ja.
Sollen wir darüber reden?
Und den meisten Leuten ist es echt zu wenig Variation, dass sie entweder normal schreiben oder alles klein schreiben oder alles All Caps schreiben, ja, wenn sie sehr deutlich sagen wollen. Und deshalb hat sich Google was sehr Tolles überlegt. Und zwar, du kannst auf der Sendetaste kannst du den Daumen oder den Finger draufhalten und dann wird die zu einem wie so eine Art Scroll-Balken-Slider-Auswahl-Dragger. Und dann kannst du den Text damit größer und kleiner ziehen und der wird dann so geschickt. Und dann kannst du zum Beispiel so, I feel great, kannst du dann sehr groß machen und
das macht total.
Wenn du jemanden nur so anflüstern willst, kannst du ihm das kleiner schicken.
Das ist das Key-Left-Feature, ich brauche Allo. Du hast mich überzeugt.
Ja?
Ich
sehr gut.
Brauche diesen Messenger.
Ja. Ja. Ich bin auf die Auswertungspanels irgendwo auf dem Googleplex gespannt, wenn sie so Standard, die Standardschriftgröße ist sowieso und die meisten Leute verwenden Schriftgröße 300 oder so. Also wirklich, also das wirkte sehr, an den Haaren herbeigezogen. Hauptsache, wir haben irgendwas fertig und zum Zeigen. Jetzt kommen wir zu dem, was dir hilft, wenn du allein daheim bist.
Oh, ja.
Oder auch, wenn du mit lästiger Familie zu Hause bist und einfach nicht mit deiner Familie reden willst. Das ist Google Home.
Da rede ich mit meinem Zuhause?
Quasi. Nee. Google Home ist im Wesentlichen ein Amazon Echo.
Ach, jetzt kommen wir zu dem. Okay. Also das ist so ein Ding, was ich mir zu Hause hinstelle, was die ganze Zeit zuhört und dann für mich shoppen geht.
Ich glaube nicht, dass es für dich shoppen geht.
Nicht, sondern was tut es dann?
Das macht nur das Amazon Echo. Na, es hört zu und es hat auch Google Assistant TM irgendwie drin.
Aber es ist so wie bei Castle. Castle hätte letztens, also die Fernsehserie, der hatte letztens auch so ein Ding rumstehen. So ein Ding. Ja, na, so eine Box, die ihm zuhört und ihm dann...
So ein Einkaufs-Chatbot.
Ja, ein bisschen mehr als nur Einkauf. Auch Licht und alles, Home Automation. Wirklich alles gemacht und ihn dann, also nachdem seine Frau ihn kurz verlassen hatte.
Wie jetzt kurz verlassen?
Ja.
Zigaretten zu holen oder sie hatte die Zigaretten schon geholt?
Sie hatte sie geholt und ach, da muss man sich angucken. Ich will da jetzt nicht vorgreifen für die Leute, die das gucken.
Okay.
Und ja, dann hat er auch so ein Ding rumstehen und hat sich so ein bisschen in das verliebt, bis dann seine Frau wieder vielleicht eingezogen ist und sich dann mit dem Ding angelegt hat und es dann weichen musste und es nicht mehr vorkam.
Ja, also neben dem...
Scheint wichtig zu sein, wenn man alleine ist, dass man so ein Chatbot-Dingi mit sich rumzustehen hat, mit dem man reden kann einfach, weil tut ja gut.
Ja. Also sie haben auch hier wieder wenig gezeigt, was kritischer Betrachtung standhält. Und damit meine ich, sie haben in der Keynote das Gerät, also die physikalische Erscheinung des Gerätes einmal kurz demonstriert. Und ihnen ist sehr wichtig, dass du das an dein Zuhause anpassen kannst. Deshalb kannst du die obere Hälfte, die sozusagen die ganze Hardware und alles enthält, kannst du aus dem unteren Käfig, wo der Lautsprecher, also der Schallschutz oder der Lautsprecherschutzkörper, da kannst du sie rausnehmen und von dem kannst du mehrere farbige Variationen kaufen, damit es in deine Wohnung passt. Mm. Ja, damit es noch weniger auffällt, dass da immer einer zuhört.
Oh,
und ansonsten haben sie da nur, also oben sind so vier Google-Punkte und die drehen sich dann immer, wenn das Ding gerade irgendwie wieder Denk macht. Und dann haben sie ein Video gezeigt, weil sie haben eigentlich keine Live-Demo gezeigt. Es gab ein Video und das war da folglich, allein schon, weil das wäre ja vom Audio nie ganz so gut funktionieren, das war ja folglich komplett alles gestellt. Ja, muss man sich nicht einbilden, dass irgendwas davon realistisch jetzt gerade so ein Szenario wäre, sondern es war einfach nur so, eine Familie redet mit Google Home und nie mit sich selbst. Das war sehr crazy. Also es war echt sehr creepy, dieses Video. Ich verlinke es nachher auch gern mal. Das war so eine Familie, so mit der Situation irgendwie so, die also sie haben zum Beispiel gezeigt, dass ohne dass man sagt, wer man ist, es verschiedene Sprachmuster erkennt und dadurch sagen kann, ah, okay, das ist die Mutter, das ist der Sohn und so weiter. Und dann hat sich halt irgendwie zum Beispiel die Mutter ihre Morgennachrichten vorlesen lassen. Und weil das andere ist daran, es ist so eine sequentielle Kommunikation. Ja, erst muss die Mutter sich die Morgennachrichten vorlesen lassen, dann kann der Vater irgendwie sagen, dass jetzt, haha, mach doch bitte mal im Zimmer der Tochter irgendwie die Musik an, damit sie endlich aufwacht. Und mach doch mal im Zimmer des Sohnes das Licht an, damit er endlich aufwacht. Und solche Dinge finden da dann statt. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass irgendwie der Vater will irgendwie gehen und dann fragen alle so, ob er nicht irgendwie vergessen hat, dass der Sohn heute einen total tollen Tag vor sich habe. Und das ist echt so nach dem Motto, hey Google Home, erinnere mal den Papa daran, dass heute noch was für den Sohn ansteht. Und dann hat der Papa wieder gefragt, so, was ist denn? Und dann hat Google Home ihm gesagt, ja, da ist irgendwie Space Rocket Day für den Kleinen heute. Und dann endete das Ganze damit, die ganze Familie ist dann doch irgendwie gemeinsam aus dem Haus gegangen, musste keiner mehr zur Arbeit, weil alle zum Space Rocket Day mussten und der Kleine ist nochmal reingekommen und hat so irgendwie so gesagt,
danke Home.
Ja, ja, so nach dem Motto Tschüss Home oder Tschüss Google Home, und dann hat Google Home so als letzten Hat-Tipp so noch das Nest in der Wohnung auf Away gesetzt. Vieles davon ist toll, wie zum Beispiel dieser letzte Schritt, ja, dass es daran merkt, dass ich nicht mehr da bin. vieles davon ist total uncreepy, weil es soziale Interaktion unterbindet, finde ich. Und
tja.
Also.
Warum hat nicht jeder eins stehen? Also ich meine, Skynet muss doch alles hören.
Ja, eins in jede Wohnung, das ist das erste Ziel. Und dann eins in jedem Raum.
Ja. Weil es muss ja auch, die Tochter muss ja auch das Licht beim Vater anmachen können und.
Nee, da kommen wir dann auf jeden Fall, da gibt's DRM dafür.
So.
Da kriegt dann der Papa, kriegt dann irgendwie in der Google Home Konsole, kann er so, welche Rechte wer was kann, ja. Es ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, die Problematik dabei. Ich wohne zum Beispiel in der WG und natürlich haben wir alle, die da in der WG wohnen, Zugriff zum WLAN. Theoretisch könnte jeder, der da Zugriff drauf hat, mir über dieses Hue-System irgendwie die Lichter im Schlafzimmer an- und ausmachen und flashen lassen und so weiter. Und es ist, sag ich mal, pur dem zu danken, dass meine Mitbewohner sich dafür nicht interessieren, dass das bisher noch nicht vorgekommen ist. Ja,
stimmt.
Da gibt's kein Rechtemanagement in dem Sinne. Ja. Da kann ich nicht sagen, sobald jemand in dem WLAN drin ist und physischen Zugang hat, um sein Gerät mit dieser Bridge zu koppeln, also im wahrsten Sinne einfach nur einmal auf diesen Knopf zu drücken, kann der da alles machen. Ich wüsste nicht mal, dass es so eine Art Passwortschutz oder so gibt. Und bei Google Home wird es dann wahrscheinlich an der Stimmerkennung gemacht.
Ja,
das stimmt. Und
dann gehst du demnächst auch nur noch mit so einem Stimmendingsbums rein.
Ja.
Das machen die Einbrecher dann. Meistens müssen nur noch aufmachen und dann sagen, hallo Google Home, in der richtigen, mit dem richtigen Stimmdings, was sie vorher aufgezeichnet haben, und schon schaltet das Ding alles frei für dich.
Ja.
Ist doch super.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe einfach von dem, dass es Google ist, wenig Zweifel daran, dass es von der Qualität her nachher schon diesen Ansprüchen gerecht werden wird. Ja, also darf jetzt mich nicht falsch verstehen, dadurch, dass ich da mich darüber mokiere, dass dieses Video offensichtlich halt alles gefälscht war oder gestaged war, dass ich glaube, die würden das nicht hinbekommen. Ich glaube, die bekommen das schon irgendwie so hin, wie sie es da gezeigt haben. Vielleicht nicht alles von Anfang an und nicht alles in der perfekten Qualität. Das würden sie schon hinbekommen. Die Frage ist eher, ob man das haben möchte.
Gut, das muss jeder für sich
selbst als Gesellschaft.
Ja.
Weil wie ist das, wenn ich mich nachher in deinem Zuhause befinde und da die ganze Zeit das Google Home
da
meine
ist
Fragen
also
mithört
in Deutschland
und
ist
immer
natürlich
sagt, du hast dich gerade gefragt, wer eigentlich dieser Typ im Fernsehen ist. Ich weiß es. Ah, übrigens, ja, das kannst du natürlich auch. Also wenn das Kind irgendwie sagt, jetzt irgendwie bitte den und den Film schauen, dann kann das Google Home das per Cast oder so an das Chromecast, genau, am Fernseher
also
schicken und Fernseher schauen.
Wenn du zufällig Apple TV und kein Cast, dann bist du natürlich einfach draußen.
Ja, einfach.
Du musst und also das geht nicht. Also entweder du hast dann hinterher alle Boxen. Du hast die von Amazon, damit du das aufs Fire TV machen kannst. Du hast eine Apple Box da rumstehen, eine Google Box, die hören alle zu, ja? Und dann musst du dann immer entscheiden, bin ich jetzt zuständig? Ja, ich kann den Fernseher steuern.
Ja, oder was auch sehr geil sein wird bestimmt, ist, wenn du dann die alle zusammen daheim hast, ja, Amazon, Apple und Google. Und du gehst, machst die Tür zu und irgendwie eins fängt so an nach dem Motto, ist noch jemand da? Und dann, ja, ich bin Siri. Oh, hallo Siri. Und dann kommst du irgendwann heim und die sind mitten in der, die schreien sich gegenseitig an, so, du bist von den Trotteln aus Cupertino. Und du bist doch nur aus Mountain View. Bei euch sind die Mieten viel höher. Du hast vorher vergessen, dem zu sagen, dass die Frau heute Geburtstag hat, du Trottel.
Genau, das liegt nämlich in deinen Kalendern, da habe ich gar keinen Zugriff. Ja,
ja.
Das wird lustig. Ja.
Das wird
hinterher lustig, fackeln das sie das gut. Haus ab, weil sie
ich glaube, wir wollen das doch.
Nicht.
Ich will das hier so. Ja, genau, und eins hat dann Zugriff auf die Brandmeldeanlage und das andere auf den Feuerlöscher.
Und ja. In Deutschland wird es so sein, dass du an deine Tür erstmal so ein Disclaimer hängen musst. Achtung, dieses Haus wird
betreten,
Video
genau. Durch Betreten dieses Hauses erkennen sie die Google AGBs an.
Ja, und die so und so und so und so. Und außerdem unterschreiben sie bitte hier.
Ja.
Und wenn sie ins WLAN, Störerhaftung, und das wissen sie alles, gell? Und hier schon mit Berühren der Türklinke,
oder,
weil da wird ja auch der Fingerabdruck gleich genommen und alles.
Oder sehr, sehr gut kann ich mir auch vorstellen, so wie das bei Street View gelaufen ist, du kommst da rein und das Erste, was du kriegst in die Hand gedrückt so ein Stimmverzerrer. So ein Ding, das hältst du dann dahin und dann kann ich Google Home nicht erkennen, wer du bist. Dann können sie nicht tracken, wo du dich noch so befindest. Oh Gott, das wird eine krasse Zeit. Das wird so lustig. So viele neue Geschäfte.
Du musst natürlich auch immer eine Guy Fawkes-Maske tragen, weil sonst...
Videoüberwachung ist noch nicht in. Aber nur noch nicht.
Naja, die Dinger kommen demnächst auch mit Video. Wenn die jetzt schon Nest-Thermostate haben, da gibt es bestimmt demnächst auch Kameras.
Ja, so Video-Doorbells gibt es ja schon, ja.
Ja, siehste. Das ja.
Was zum Beispiel auch eine interessante Frage ist mit so einer Video-Doorbell, inwiefern ist das? Also darfst du den Straßenverkehr überwachen damit? Und
in Deutschland
das,
bestimmt nicht.
Ja, bestimmt nicht, aber ach, rechtsfreier Raum, wie schön. Muss alles reguliert werden. So, machen wir weiter. Reguliert ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort.
Ja.
Autos. Ein sehr regulierter Markt.
Ja.
Auch da gibt's natürlich
gibt es
was
ein
von
Google Auto. Nee, es gibt wie war das?
Es gibt
ein Auto?
Das Google Auto, ja. Ich bin mit Marc ja durch Mountain View gefahren. Hab ja Marc da getroffen. Hab
ja.
Leider keine Zeit im Podcasten gehabt. Ja, ich weiß, wir haben schon Schläge dafür gezogen.
Ihr seid echt blöd.
Wir holen das nach. Und hab da diese Knubbel auch mal durch die Stadt fahren sehen. Das sieht sehr komisch aus, wenn die da so durch die Stadt fahren. Und die hatten auf der I.O. auch dieses Google-Auto da so mal rumstehen. Das sieht natürlich, wenn es dann nur steht, sieht es total langweilig aus.
Und dann gibt's ja noch Android-Auto. Und,
ja.
Und Android-in-Auto? Nee, Auto-in, ach.
Android-in-Auto, ja, tatsächlich, weil das ist nicht Android-Auto.
Ja, ja. Ich hab nur so eine News an mir vorbeifliegen gedacht, wollt ihr mich verarschen? Android Auto, Auto, Android in Google, ach.
Android im Auto ohne Android Auto.
Ja.
It's a thing. Fangen wir mit dem einen an. Also Android genau. Auto wird natürlich weiterentwickelt, hat irgendwie ein paar neue Funktionen dann bestimmt bekommen und so. Und
stimmt.
Zum Beispiel kann jetzt irgendwie, sie waren sehr stolz darauf zu zeigen, glaube ich auch in der Kino, dass es dann auch Waze-Integration geben wird. Also Waze als App, weil ja die jeweiligen Autoplattformhersteller, also Android Auto und CarPlay von Apple, jeweils sehr Wert darauf legen, dass eine Navigationslösung bitte nur ihre eigene an Bord ist. Ja, also du kannst auf CarPlay keine Google Maps installieren, gibt es einfach keine App für und wird Apple wohl auch nicht zulassen und andersrum auch nicht, kein Apple Maps auf Android Auto. Und auf Android Auto ist es dann aber in Zukunft auch Waze. So. Okay, gut. Next. Es gibt ein paar tolle neue Features, höher, schneller, weiter. Es gab sehr interessante Talks zu dem Thema, die man sich auch alle die Sessions online anschauen kann, mit wie das, die ganzen Implikationen von auch regulatorische Sachen, User Interfaces zu designen, wie zum Beispiel, ich habe auf der Konferenz welche getroffen, die mir dann erzählt haben, in Japan oder so, glaube ich, und in irgendeinem Land, dass du, um eine Aktion auszuführen, also ein Use Case, ein Ziel zu erreichen im Satnav oder sonst irgendwo, dass du, Zitat, nicht mehr als dreimal auf den Touchscreen drücken müssen.
Okay.
Und das ist eine regulatorische Anforderung, das ist keine Bitte, Bitte, sondern oder so, oder eine Hilfestellung, das ist anscheinend eine regulatorische Anforderung.
Okay.
Naja, und daneben hat Google irgendwie gemerkt, diese Autohersteller,
die wollen nicht so, wie wir wollen.
Die ziehen da irgendwie nicht mit. Die sind so wie früher diese Smartphone-Hersteller, die haben keinen Bock, Software-Updates zu liefern, auch wenn die Hardware es hergeben würde. Die wollen lieber neue Hardware verkaufen. Das heißt, wenn wir heute irgendwie tolle neue Hardware und Software ermöglichen mit neuen Funktionen, dann ist die frühestens in 2-3 Jahren auf irgendwelchen Autos und da ja von jedem Auto immer gleich nicht 100 Milliarden verkauft werden, sondern halt erstmal so eher in der Tausender-Stückzahl, haben wir dann auch eine sehr geringe Marktdurchdringung. Und ganz viele Leute mit älteren Autos werden ja sowieso kein Android-Auto bekommen. Es gibt ja eigentlich nur diesen von Pioneer, glaube ich, gibt es so ein Nachrüstding, wo du so in diesen CD, wie heißt das, ISOFIX oder ISO-Dings da.
Also
DIN, nicht ISO.
DIN oder 2DIN.
Also ja, Schacht, genau, ISOFIX in die Kindersitze. Das ja. Da kannst du bestimmt auch ein Android-Auto draufsetzen.
Da kannst du in dein Auto ein Google-Auto stellen.
Also das gibt es natürlich von Pioneer. Ich glaube, die werden auch weiterentwickelt. Das wird von vielen auch so als Dev-Kit ein bisschen benutzt, die halt kein passendes Auto haben. Und jetzt wird es auf Android N, wird es dann auch einen Android Auto Modus geben. Das muss man sich vorstellen, da ist wie eine App auf dem Homescreen. Es ist natürlich effektiv auch eine App. Aber was sie macht, ist eher so wie ein zweiter Android System Launcher wahrscheinlich technisch zu verstehen. Sie ersetzt das komplette Android System UI, kontrolliert die Ausgabe von Notifications, erlaubt nur das Starten gewisser Anwendungen, also wie zum Beispiel Maps. Stellt die dann alle in einem Android Auto kompatiblen Modus dar, also halt dafür gedacht, ja, wenn du dein Smartphone in deinem Auto irgendwo fest angebracht hast oder so und halt kein Android Auto selber hast. Ist eine tolle Entwicklung, ist natürlich ein politisch gesehen deutliches Einknicken vor dem, dass die Autoindustrie nicht vorankommt, meiner Meinung nach. Also
die setzen ja immer noch auf Titzen, von daher
tun sie das. Dann möchte ich jetzt nicht mehr Auto fahren. Ich kenne Autohersteller, die setzen auf Windows und ich fahre damit. Und das ja, wusste ich vorher nicht mal.
Musstest du früher bei den Autos auf Start drücken.
Ja. Also
jetzt ist der Button, glaube ich, nicht mehr beschrieben, aber
ja.
Draufdrücken.
Das ist das eine, was bei Android Auto irgendwie kommt. Und jetzt kommen wir zum Android Auto ohne Android Auto oder zum Auto mit Android, aber ohne Android Auto. Sie haben da so einen Maserati hingestellt. Keine Ahnung, warum sie einen Maserati genommen haben. Das ist so ein Auto des Volkes oder so, glaube ich, habe ich
ja,
gehört.
Ja, direkt, ja. So wie Ferrari.
Ja, der kam übrigens auch nicht von Maserati. Also das hat null Bewandtnis. Sie haben einfach irgendein Auto genommen und der hatte so...
Als sie was halt rumstehen hatten.
Ja, genau, was irgend so ein Googler wahrscheinlich gerade irgendwie, weil der Aschenbecher voll war, irgendwie genau. Nicht mehr braucht oder so. Das war irgendwie so sponsored and powered by Qualcomm. Das war, da klebten so ein paar Kleber drauf, nicht sehr groß, aber dennoch sichtbar. Und den haben sie so, ich nenne das Tesla-ifiziert. Das heißt, sie haben den normalen Instrumentcluster, also das, wo, wie heißt das auf Deutsch, Kombi-Instrument mit Drehzahl, Messer und allem, das haben sie durch ein Display ersetzt. Just nur ein Display, kein Touchscreen oder so, weil wer will schon da vorne vor sich
tappern? Genau, du lenkst so und mittendrin ja. Touchst du noch so zwischen.
Genau, auf dem sie dir in sehr digitaler Weise, was einfach zu der italienischen Bauart des Fahrzeugs nicht wirklich passen wollte, so Sachen eben wie nächster Turn, also Navigation und Geschwindigkeit und so angezeigt haben. Und nebendran in der Mittelkonsole gab es dann eben den Tesla-Bildschirm. Ja? Also wie im Tesla auch so ein 17 Zoll oder ähnlich großes Touch-Display und da lief dann Android drauf. Und wohlgemerkt, auf beiden, es war nicht Android Auto, sondern es war Android. Ihnen war auch immer wichtig zu sagen, das ist ein Prototyp, 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 Prototyp. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Alles, was in Zukunft irgendwie in den Markt kommen würde, das hat null Verbindung damit. Das ist
wir wollten pure es euch nur mal zeigen, weil wie cool
wollten wir sind. Zeigen, wie cool wir sind oder was wir Cooles machen können. So. Okay. Tatsächlich eine Sache, die sie daran gemacht haben, ist sehr cool. Sie haben Technik wiederverwendet und zwar in Android N gibt es diesen Multi-Window-Mode, also Split-Screen, dass du halt mehrere Anwendungen auf den Screen bringen kannst. Ja. Und auf diesem großen Touchpanel hatten sie dann oben wie so eine Art App-Switcher oder wo so mehrere Apps und Nachrichten von diesen Apps gelistet waren. In der Mitte ein großes Navigation-Field, also mit Landkarte und drunter ein Bereich, wo dann so Klimasteuerung, Fensterheber und so weiter irgendwie implementiert war, was glaube ich sogar auch alles nur gemockt war. Also das hat nicht wirklich sich auf die Funktion des Autos ausgewirkt. Weil dazu müsste das dann ja, also da muss dann ja Android wieder mit CAN Bus oder so reden, ja, also Gottes Willen, das natürlich geht das, aber wer will das schon? Und das Interessante daran war, sie haben dafür diesen Multi-Window-Mode quasi missbraucht, indem sie halt gesagt haben, gut, das sind ja drei verschiedene Apps quasi und die laufen jetzt einfach separat wie im Split-Screen-Modus. Und du kannst sogar in gewissem Rahmen so die, sozusagen das, die Map-View jetzt ein bisschen kleiner machen und dafür eine erweiterte Klimazonensteuerung oder so bekommen.
Okay, ja, aber wenn es funktioniert?
Ja, funktioniert natürlich und ist ja jetzt im Großen und Ganzen, also von der nachher endgültigen Funktion ist es ja nichts groß anderes als das, was im Tesla da läuft. Mhm. Finde ich interessant, fand vor allem komisch, dass es dann nicht auf Android Auto basiert ist, so, weil Sie machen dieses komplette System, das rundum voll ist mit allen möglichen Anpassungen an regulatorische Notwendigkeiten.
Ja.
Ja, gerade so mit Android UI. Und dann nehmen sie für einen Prototypen oder so Stock Android und fangen bei null wieder an, so ungefähr.
Because we can.
Ja.
Tja. Ja.
Ich suche da auch noch, Google hat so ein Fotoset irgendwie veröffentlicht von der I.O. Kommen wir zum letzten, was von Google ist und was nicht fertig ist, und dann kommen wir zu etwas, was auf der I.O. oder an der I.O. vorgestellt wurde und fertig ist.
Ach was.
Ja, weiß nicht, weil es nicht von Google ist.
Die Chinesen können das einfach, was? Die setzen sich hin, klöppeln und das ist fertig.
Ja, das ist krass. Gut, es ist jetzt halt auch nicht so Rocket Science. Aber das Letzte, was von Google vorgestellt wurde, es wurde noch ganz viel anderes gezeigt, aber das Letzte, was ich interessant finde, sind Android Instant Apps.
Was ist das?
Stell dir vor, du willst eine Spiegelreflexkamera kaufen. No shit, das war das offizielle Beispiel. Du willst dir eine Spiegelreflexkamera oder Zubehör oder so dafür kaufen.
Ja. Yeah.
Und du hast aber die App von, also da gibt es den einen Anbieter, den einen.
Ich will mir eine Nikon kaufen.
Nein, der Vergleiche oder Online-Shop dafür ist. Und der hat eine App.
Geizhals.
Ja, sowas, ja. Geico oder wie das in den USA heißt. Ja, Check24 hier ist Geico in den USA. Und du hast die App von denen noch nicht installiert. Von Tommys SLR-Shop oder so.
Ja.
Und jetzt willst du aber nicht erst in Play Store gehen und die suchen müssen. Nein, du gehst auf die Webseite. Und das erkennt automatisch, dass es dafür eine App gibt oder halt über eine gewisse URL. Und es launcht die App, ohne dass du sie installierst auf deinem Telefon. Magisch. Temporäre App-Installation. Mhm. Und wenn du möchtest, jederzeit kannst du diese App auf deinem Device installieren. So. Mhm. Du kannst da dann auch Sachen in den Warenkorb legen und so weiter und bezahlen. Okay.
Also statt, eine Webseite machst du mir die App auf.
Genau. Ohne dass du sie vorher installiert hast oder je was davon gehört hast.
Mhm. Wow.
Kann man jetzt sinnvoll finden, kann man nicht sinnvoll finden, weil wenn so ein Shop irgendwie heute keine gescheite Webseite hat, ist das eigentlich auch irgendwie witzlos. Warum sollte der eine App haben? War vielleicht auch nicht unbedingt das beste Beispiel dafür. Bestimmt gibt es irgendwelche Anwendungsfälle, die besser geeignet sind, wo man tatsächlich, sage ich mal, die Funktionalität einer echten App braucht, aber sich davor scheut. Sag mal, es ist eine interessante Entwicklung. Und dann bin ich zu dem Stand gegangen. Also sie haben so eine kurze Demo in der Keynote. Ich empfehle jedem, die Keynote zu gucken. Da ist so irgendwie alles mal kurz angeschnitten. Und sie haben in der Keynote irgendwie erwähnt, so ja, das und das geht. Und es wird zurück unterstützt bis Android API Level 19, also KitKat 4.4. Mhm. Sie haben das auch auf einem KitKat-Phone so gezeigt.
Naja, das ist halt, um, wie weiß ich nicht, 86% oder so zu erreichen oder 89 oder so, musst du da auch bis KitKat runtergehen.
Ja, momentan ist es so, wenn du auf API Level 15, also Ice Cream Sandwich gehst, dann hast du so irgendwie 95%
oder
90% mindestens. Und KitKat ist halt so, ja, glaube ich, um die 80%. Kann jeder in den Android-Status-Dashboards nachschauen. Und das haben sie dann so gezeigt und es war irgendwie so mit vielem A und O kurz verknüpft. Und dann gab es später im Verlauf der Konferenz eben so Office Hours, wo du dann eben mit den Leuten reden konntest, weil ich meine, im Endeffekt ist ja die Google I.O., wenn alles live gestreamt und eine Stunde später irgendwie auf YouTube ist, das von den Talks ja auch relativ uninteressant. Ja. Es gab auch keine Q&As mehr. Oder ich, auf keinem der Talks, wo ich war, wurden danach Q&A gemacht.
Sondern du musstest immer danach zu demjenigen hin.
Genau, und privat fragen. Und naja, und dann bin ich irgendwie mal zu diesen Leuten von dem Play Store Team und Android Instant Apps ran und habe dann gesagt so, okay, bin App-Entwickler. Ja. Ich interessiere mich dafür, wie geht das? Was muss ich tun? Was muss ich als App-Entwickler tun? Und er hat mir so in sehr ausführlicher Art und Weise, also auf mehrere Fragen antworten, ich gehe gleich ins Detail ein, hat er mir zu verstehen gegeben, holy shit, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir haben es irgendwie zusammengehackt. Ey, sorry, es ist ein Wunder, dass es funktioniert und wir wissen selber noch nicht, warum. Also, ich hab irgendwie so gefragt, ja, wie funktioniert denn das? So, ja, das irgendwie wird deine App in einzelne kleinere Teile zerlegt und deshalb, dadurch, dass sie so klein sind, können wir die irgendwie sozusagen schneller anfordern und es sieht instant aus für dich. So, okay. Das liegt also daran, dass du hier auf dem einzig schnellen WLAN auf dem Campus bist oder wie, weil das
natürlich Konferenz-WLAN war vollkommen überlastet. Und habe ich gemeint, ja, und wie geht das? Macht das der Play Store? Ja, kann er nichts zu sagen. Kannst du nicht, willst du nicht, weißt du nicht? Ja, weiß man, wissen wir noch nicht genau, wie es am Ende laufen wird. Aber es ist Play Store only. Ja. Was muss ich als Entwickler tun? Ja, wenn du deine App vorher richtig gebaut hast, nicht allzu viel. Ja, was muss ich denn tun? Muss ich was an meinem Android Manifest ändern? Ja, können wir noch nicht sagen. Okay, ihr habt gesagt, das funktioniert bis Android API Level 19 zurück. Muss ich da irgendwie dann eine Support Library einbauen oder macht das das Android Tooling für mich? Muss ich da irgendwas in mein Manifest irgendwie hinzufügen, dass das sozusagen, also ich stelle mir das so vor, das wird in so Module zerlegt und die werden dem so bekannt gemacht und das muss ich irgendwie exposen und dann wird das nachher, also das muss ich sozusagen einstellen, damit es nachher erkannt wird und diese einzelnen Module draus gerendert werden. Brauche ich sowas wie eine Support Library dann? Ja, wissen wir noch nicht, kann ich nicht sagen.
Die haben eine App genommen, bei der das funktioniert. Und mehr haben sie noch nicht probiert, oder? Und
danach hat er mir nur noch mit dem Finger auf einen Laptop gezeigt, so ein Chromebook, wo so ein Formular stand, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst mit ich möchte gerne mehr wissen, wenn wir mehr wissen. So nach dem Motto. Dachte ich so, okay. Interessant.
Es hat einer über Nacht gehackt, ja, und der war nicht da.
Und irgendjemand hat es gedemmt und es ging. Ja. Verdammt.
Oder?
Ja, also ich habe dann...
Irgendein Freak hat sich da hingesetzt und gedacht, oh, das wäre doch geil, wenn man sowas hat. Hack, 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 hack. Oh, es funktioniert. Tschüss. Nächste Aufgabe, bitte. Ja. Und seitdem versuchen irgendwie 20 Leute rauszufinden, wie der das gemacht hat und das jetzt für alle zu machen.
Ich hab natürlich mir auch die Frage gestellt, ob das irgendwie, sag ich jetzt mal, ob der mir nur die Antwort nicht geben wollte, weil ich irgendwie blöd aussehe oder ob der in dem Falle nichts wusste. Und aber in keinem der Gespräche, also auch mit anderen, die sich dann damit auseinandergesetzt haben, anderen Teilnehmern, keiner hat irgendwie gesagt oder hatte den Eindruck, dass die wissen, was sie da tun oder dass das irgendwie, dass sie selber wissen noch, wie das funktionieren soll. Alle haben gemeint, ja, wir haben auch gefragt, weil ich meine, wir als App-Entwickler würden schon gern wissen, was da auf uns zukommt. Und dann haben sie immer nur gesagt, so, ja, können wir euch irgendwie noch nicht so wirklich sagen. Und das war für mich so irgendwie das...
Ich verstehe auch nicht, warum die nur Sachen...
Das Gros dieser I.O. Nix fertig.
Dass die lauter Sachen vorstellen, die noch nicht fertig sind. Also das hat irgendwie...
Naja, die I.O. war gesetzt. Die muss für die Investoren...
Dass wenigstens irgendwas fertig ist, was man einfach gleich installieren, benutzen. Ich weiß, es muss ja nicht große Hardware sein, die du gleich morgen bestellen.
Hardware haben sie gebaut, eigene Chips für künstliche Intelligenz.
Okay.
Skynet-Chips.
Konntest du die mitnehmen?
Nö.
Das
ist ja für Google.
Ja.
Ja.
Aber gut. Die Chinesen haben was fertig gekloppt.
Ja, die Chinesen haben was fertig gekloppt. Sie haben ein Fire TV gebaut.
Echt?
Ja. Der, wie heißt denn der? Hugo Barra. Heißt dieser Mensch doch. Genau, der ehemalige, das ist nämlich so ein Ex-Googler hier. Ich zeige Ingo jetzt mal kurz ein Bild von diesem Menschen, ja?
Ja,
genau. Barbara. Das ist der ein Ex-Googler, der früher auf ganz, ganz viel auf der Google I.O. dann nämlich immer so die geilen neuen Android-Funktionen und so gezeigt hat oder so. Mhm. Und jetzt ist er bei Xiaomi, also dem chinesischen Smartphone-Flagship-Hersteller. Und der hat dann auch so der hat sich so quasi auf die I.O. mit eingeschlichen, also hat bestimmt offizielles Ticket und so gehabt, aber hat dann halt so ein bisschen gehijackt auf Twitter und hat dann so, wir stellen übrigens was Geiles vor, lalalala. Und da kam dann unter anderem eben diese Mi Box.
Okay.
Und die Mi
Box, kann man auch direkt schon kaufen.
Soweit ich weiß. Ah nee, ist auch coming soon. Hm. Was ist denn eigentlich fertig heutzutage?
Tja.
Jedenfalls ist es irgendwie von der Hardware so ziemlich genau ein ja, Fire TV irgendwie.
Sie haben auch kann so
4K
Button.
Mit 60 Frames.
Ja. Sie haben auch so einen Button, wo man irgendwie draufdrücken kann und dann kann man sagen, hier die nächste Voyager-Folge, siebte Staffel abspielen, bitte.
Ja,
und dann
kann irgendwie Gaming, kann Audio, kann HDMI, kann... Hat Android TV 6.0, ist interessant, weil Android TV... glaube ich, nie mit so einer Versionsnummer beworben wurde, sondern es das heißt halt immer nur Android TV. Lollipop, with Marshmallow, Google. Nutella, was auch immer, ja, aber gut. sieht irgendwie eher so ein bisschen aus wie so ein, wie heißen die, diese kleinen WLAN-Hotspots.
HDMI 2.0a.
Ja, das ist natürlich schon gut, ne? 4K. Kann irgendwie HDR, aber natürlich nur, wenn dein Inhalt es hat und dein Fernseher es kann. Ja.
Oh, und sie haben auch so einen Game-Controller. Also quasi wie Fire TV. Also sie haben auch extra einen Game-Controller, den du wahrscheinlich extra bezahlen musst. Der auch scheinbar Force Feedback hat, so wie er da wackelt auf dieser Webseite.
Ja.
Ja, okay. Oh, gut.
Ja, gut, ne, also ist halt noch ein Anbieter mehr, der sowas baut. Und diese Teile sind ja in der Regel ziemlich toll.
Und going on sales. Also es soll eigentlich seit gestern verkaufbar sein. Vote for new product to be go on sale on 25th May. Apropos, gestern war ja auch Geek Pride Day, gell? Ich bin natürlich mit Handtuch rumgerannt.
Ach so, Towel Day.
Ja, na und, also allgemein.
Ja, wenn es ein Feiertag ist, weiß ich mehr nicht. War kein Feiertag, oder?
Leider keiner, wo man frei hätte, ne.
Okay.
Aber es war schon der Geek-Feiertag.
Ja.
Also. Ja. Okay, das war's also von der Google I.O. Und
ich
sonst.
Ich gerade noch, aber ich.
Wie fandst du sonst Atmosphäre?
Atmosphäre war interessant in der Hinsicht. Ich habe da ein paar Entwickler getroffen. Ich bin ja selber kein Android-App-Entwickler im eigentlichen Sinne, also vor allem nichts im Play Store. Deshalb kenne ich mich zum Beispiel auch in diesem Ökosystem nur bedingt aus, also was so die geilen heißen Apps sind. Ich habe ein paar sehr, sehr nette Leute getroffen. Wir haben so, Microsoft hatte ein paar Menschen da, Android-Entwickler. Witzigerweise alle, kein Core-Microsoft-Mitarbeiter, sondern alle, die halt in den letzten Jahren über so Akquisen zu Microsoft gekommen sind. Das war toll. Sie hatten irgendwie Party jeden Abend mit, yeah, ähnlich wie man das auch schon anderswo gehört hat, so wie bei der WWDC auch, dass das so ziemlich die ärmsten Säue sind, weil da waren dann so ungefähr 5000 Nerds in diesem Amphitheater und vorne war irgendwie, wie heißt der, Kaigo oder Geico oder was auch immer, irgend so ein norwegischer DJ. Mhm. War ganz gute Musik, keine Frage, und noch irgendwie CX, KCX, Casey oder so, die, wo ich auch ein paar Lieder von kannte, wo irgendwie jeder so sagte, wer ist das? Und dann, ach so, das kenne ich auch und das kenne ich auch, das kenne ich auch, aber halt okay, nicht so gezündet hat.
Ja.
Und die Leute von dem Venue, also wo das ausgerichtet hat, die waren natürlich alle, yeah, warum freakt ihr nicht aus? Und haben dann so Leuchtstäbe verteilt und dann, also mein Eindruck war immer so, sie haben diese Leuchtstäbe und Stroboskopstäbe verteilt mit so Schaumstoff, damit man sich auch ja nicht wehtut, wenn man die irgendwo hinhält. Und dann standen halt irgendwie so ein paar tausend Nerds irgendwie da und haben halt so mit dem Kopf genickt. So, war irgendwie mein Eindruck. Ist schon, also für, sag ich mal, für Geek-Verhältnisse schon ganz gut abgegangen, aber
okay.
Und sie haben sehr viele, hier haben wir irgendwelche kleinen Roboter gebaut, die in der Gegend rumfahren und Dinge malen. Hier haben wir eine Android-App gebaut, mit der wir einen großen Würfel, der draußen an einem Exzenter befestigt ist, sodass wir ihn immer wieder drehen können. Und diese Android-App, die hat einen Pinsel. Also sie steuert einen Robotergreifarm, wo ein Pinsel dran ist und der einfach immer mal wieder Richtung diesem Würfel geht und dann so einmal so ein Spritzer Farbe und dadurch war dann dieser Würfel mit Farbe angespritzt. Was der Clou daran war, habe ich irgendwie nicht verstanden, außer dass sie halt irgendeine Art Protokoll auf dieser Android-App hinbekommen haben, dass man diesen Roboterarm damit steuern konnte. Vielleicht habe ich nicht genau genug nachgefragt. Vielleicht wussten sie es auch selber gar nicht.
Vielleicht ist es auch einfach Kunst.
Das war, also, ich war jetzt noch nicht so viel auf so großen Konferenzen. Also diesen Megakonferenzen wie I.O. und WWDC. Das war ja meine erste dieser Art. Das wirkte die ganze Zeit wie so ein Festival.
Ja.
Sie haben auch das T-Shirt und so, haben sie in so einem Festival-Design gemacht, wo sie so hinten so die Jahre draufgeschrieben haben, so wie das dann fehlte nur noch so Abi-Jahrgang. Und jeder Abend, jede Party wurde irgendwie so eingeläutet, dass dann auf einmal so eine Prozession, die hieß auch wirklich so, und die IO-App hatte ich auch immer so angepinkt, so, die Procession kommt gleich. So, okay, was ist jetzt hier los? Und dann sind halt so, wie so Karnevalstänzer, so ein paar halt immer durch die Wege gezogen und haben schräge Guggenmusik auf Trompeten gemacht und
du hast es einfach noch nicht verstanden. Du bist dieser möglich. Religion nicht verfallen möglich. Wahrscheinlich.
Der Religion des Spaßes. Ja, also muss man, glaube ich, ein Stück weit für gemacht sein. Ich würde wahrscheinlich wieder hingehen.
Wenn du dann nochmal ein Ticket kriegst.
Ja.
Die wird dann jedes Jahr jetzt da stattfinden.
Das weiß ich nicht. Das haben sie so nicht gesagt. Es gab schon eine, also sagen wir mal so, es gab eine Mail, in der sie sich fast schon entschuldigt haben dafür, dass gewisse Sachen nicht so wirklich rund gelaufen sind, wie zum Beispiel
WLAN.
Hä?
WLAN?
Nee. WLAN ist immer egal. WLAN ist immer terrific, superb. Da gibt's, also es war auch immer verfügbar, nur das Internet dahinter war dann halt. Ne? Nee, das haben sie nicht zur Sprache gebracht. Ich glaube, worauf sie vor allem angespielt haben, war, dass sie am Tag der Keynote, das lief so ungefähr so. Die Keynote war um 10. Einlass in das Venue war um 7, also in den Vorbereich, und dann hast du dieses Amphitheater hinten, das halt so wie in so Sitzränge, so wie so ein antikes Amphitheater ist. Und wer den Stream oder so geschaut hat, wird es dann gesehen haben, in den Außenbereichen und unten vor der Bühne, da wo die ganzen VIPs und Reserve-Typen gesetzt wurden, da hattest du Schatten. Und im Rest hattest du Sonne und 30 Grad.
Das ist scheiße. Okay.
Und das ging um 7 Uhr, wurde das Venue eröffnet, und um 9 Uhr wurden die Tore zu der Keynote aufgemacht. Das heißt, du bist da eine Stunde gesessen, bis die Keynote überhaupt aufging, startete. Ja. Und die Keynote ging ja eine Stunde. Also bist quasi, du, wenn du das
durchgehst, hast,
2 Stunden in der prallen Sonne gehockt. Sie haben dir bei der Registrierung haben sie dir so ein Geschenkeset. Es war irgendwie dabei so ein Cardboard mal wieder, weil das die Art von Hardware, die kriegt man jetzt bei Google. Eine Trinkflasche und eine Sonnenbrille, was natürlich für Leute mit Sehstärke zum Wegschmeißen ist, außer seinem Kontaktlinsen. Und so ein
Sonnencreme?
Sonnencreme tatsächlich, ja. Ja, zwei Aufreißbeutelchen mit Sonnencreme.
Ja, siehst du, die wussten halt schon mal, auf was.
Mark hat gesagt, Mountain View hätte irgendwie so 14 Regentage pro Jahr oder so. Also man kann von gutem Wetter ausgehen, ne? Oder sind es 40 Regentage, ist auch egal. Und was war noch dabei? So einen Multifunktions, du kannst so eine Sturmhaube draus machen, du kannst dir das als so ein Armband umziehen, so. Ich habe das noch nicht mal ausgepackt. Du kannst da verschiedene Kopfbedeckungen draus machen, um dich halt vor der Sonne zu schützen. Aber hat halt trotzdem nicht geholfen. Am zweiten Tag waren, oder schon am Nachmittag des ersten Tages, waren da sehr viele hochrote Gesichter zu sehen. Und das war nicht, weil es so spannend war. Glaube ich nicht. Ja, und da ist ein bisschen was schiefgegangen. Und auch eben so Aktionen wie, sie hatten neben diesem Amphitheater, das halt ein paar tausend Leute aufnimmt, hatten sie noch 5, 6 andere Talk-Session-Räume. Die waren so im Wesentlichen alle auf dem Parkplatz des Venues, und die Parkplätze waren dann verlegt. Und da gab es einen großen, der hieß Hydra, und da gingen irgendwie 1200 Leute rein. Aber sie haben immer alle nur durch einen Eingang in eine Einzelschlange durch reingelassen, nicht aus Kontrollgründen oder so, sondern einfach nur, weil man weiß nicht warum. Das heißt, das hat immer sehr lange gedauert, bis der sich gefüllt hatte. Und vor allem 1200 Leute ist eine ganze Stange Leute.
Ja.
Ja. Was effektiv heißt, du musstest teilweise eine Stunde oder so länger vor einem Talk anstehen, in der prallen Sonne. Sie haben dann einfach irgendwann angefangen, die Schlangen vor den Sessions irgendwie so aufzureihen. Also so, ne, so die Schlange so einmal rum und dann wieder rum.
Wie
und das Krasseste war, irgendwie gerade einmal bin ich in einen Talk dann in Hydra angestanden. Man muss sich das vorstellen, die Schlange ging vom Eingang weg, und dann waren so etwa 50 Meter lange Bereiche, also wo sie sich dreimal so rumgewickelt hat. Dann ging sie einmal um ein komplettes anderes Gebäude eines Talks herum und auf der anderen Seite zurück und dann wieder 3, 4 Mal so gewunden auf so 50 Meter Länge. Das heißt, du bist da gestanden, und dann ging es halt, also wenn sie dann die Tore aufgemacht haben, ging es flüssig los, ja, dann bist du einfach nur wie gelaufen, und bist das halt so einmal abgelaufen.
Und
naja, dann
aber
hat meine Uhr wenigstens gesagt, oh, super, sie hat
ja gut, das war sowieso, ja. Naja, und sie hatten halt auch keinen Plan immer, wie viele Leute anstehen. Ja, sie haben halt dann versucht, so nach dem Motto, ja, wir können mal so grob rechnen, so wenn die Schlange hier dieses Stück so lang ist und da stehen 50 Leute, dann sind wir wahrscheinlich bei so und so vielen Leuten. Aber wenn du dann jemand gefragt hast, so Leute, stehe ich hier eigentlich gerade für Umme an oder komme ich nachher gar nicht rein oder wie, dann haben sie gesagt, ja, wissen wir auch nicht so recht. Also wir hatten heute schon den ganzen Tag über Leute so lange anstehen, meistens sind sie reingekommen.
Das scheint irgendwie die Antwort zu sein, die du oft gekriegt hast, oder wissen wir nicht?
Ja, ja.
So, wissen also wir nicht, wie die Technologie vielen, also da, funktioniert, wissen also wir nicht, wie viele Leute in den Raum passen.
Was die Wartezeit bei den Talks und so anging, das war der Unmut bei vielen sehr hoch und ich glaube, dahingehend hat sich auch diese E-Mail gerichtet. Okay. So,
ja, das zur Google I.O.
Ja.
Oder gibt's noch irgend...
Nö. Ich will jetzt da nicht den Bogen überspannen oder so.
Dann zu deiner Lieblingskonferenz. Zumindest letztes Jahr hatten wir uns darüber unterhalten und das hörte sich so raus, als wärst du total begeistert gewesen von der UI-Conf.
Ja.
Und deswegen bist du dieses Jahr gleich wieder hin.
Ja. Das war sogar sicher. Also das die ganze Geschichte mit dieser I.O. und UI-Conf ist noch ganz so. Ich meine, ich wusste dann ja irgendwann, dass ich nicht zur I.O. gehen werde. Ne? War ja klar, dass ich dann nicht gehen werde. Und dann habe ich halt das andere gebucht. Und dann kam eine Woche vorher und naja, wenn halt irgendwie schon alle sagen, ja, mach doch. Und so, okay, gut, das hieß effektiv, bin ich irgendwie am direkt nach Ende der I.O. in San Francisco losgeflogen, kam in Frankfurt an, bin nach Stuttgart gefahren und am nächsten Morgen hab einfach so mehr oder weniger das weg und das andere ein und bin am nächsten Morgen wieder nach Berlin geflogen. Und da gab es dann die UI-Conf 2016, die zweite Ausgabe mit dem neuen Team. Also das erste Team hat zweimal gemacht und jetzt ist das zweite Team auch beim zweiten Mal dabei, also die vierte insgesamt. War super toll, sehr inspirierende Talks. Sie haben das immer so gemacht, dass sie am Anfang des Tages und am Ende des Tages eher so inspirierende Meta-Talks hatten, so, hey, ihr Leute, Softwareentwickler, kümmert euch um eure Legacy und damit meinen wir nicht Legacy-Code, sondern was ist eure Human Legacy,
okay.
Die einen, also mich persönlich und viele andere, die ich beobachtet habe, immer sehr motiviert haben. Es gab so Social Events, eine Fahrradtour durch Berlin, eine cool. Brewery-Tour, die geführt war, wo ich dann effektiv teilgenommen habe, wo man halt schon vor der Konferenz immer sehr gut neue Leute kennenlernt. Die Talks selber, die Konferenz ist so ausgelegt, die Talks sind eher so ein Vehikel, dass man ins Gespräch kommt. Also das ist jetzt nichts so zum groß was lernen. Ist eher so immer Erfahrungs-, also auch selbst die Talks sind Erfahrungsaustausch, nicht so, und es, das ist jetzt neu in X.
Ja gut, es ist halt nicht eine Konferenz, die
es ist keine Produktkonferenz,
die von Firma getragen wird, sondern Leute treffen sich und machen Erfahrungsaustausch.
Exakt, und sie haben insofern gut zugelegt, dieses Jahr. Einfach auch da, das Venue ist sehr begrenzt. Also in diesen Heimathafen in Neukölln gehen, glaube ich, maximal so 200, 300 Leute rein. Das heißt, sie können gar nicht mehr Tickets verkaufen. Okay. Sie wollen aber irgendwie auch, dass das von den Teilnehmern so klein bleibt, weil nur dann funktioniert das so. Aber sie haben dieses Mal einfach direkt währenddessen live für alle, die nicht gezahlt haben, haben sie einen Livestream angeboten. Und zumindest die Aufzeichnungen der Livestreams, noch nicht die einzelnen Session-Videos, sind momentan auch so genau direkt auf YouTube verfügbar. Sie haben sehr geile Closed Captions dazu geholt. Also ich habe mal mit dem Organizer geredet und das war wohl so, dass es ein Dienstleister, da saß jemand in London und hat den Audio-Stream zugehört und hat mit einer Kombination aus Worterkennung, also Spracherkennung und aber irgendeine Art wie so Steno-Tastatur sozusagen dann die Closed Captions gemacht. Das heißt, Das ging von der Stage in Berlin live nach London weg und die Texte wieder zurück und das tauchte 2 Sekunden maximal, nachdem das Wort gesagt wurde, auf dem Bildschirm auf.
Okay.
Es war natürlich nicht 100% perfekt, aber wenn ich jetzt mal so die Qualität gerade so mit dem zeitlichen Bezug auch vergleichen darf, auf der I.O. gab es das auch. Das war lächerlich auf der I.O. Das war pur lächerlich. Vor allem von so einer Firma wie Google. Nehmen wir ein Beispiel, jetzt auf der UI-Conf gab es natürlich dann so kleinere Aussätze, wie wenn einer, wenn jemand zum Beispiel sagen wir, wenn jemand KVO sagt, das ist sehr einfach für einen auch nicht technisch affinen Zuhörer, der das transkribiert, irgendwie zu übersetzen. Das ist eine Abkürzung oder Zahlen oder so, ja, das geht. Aber wenn jemand irgendwie zum Beispiel NSArray gesagt hat, Ja. Da war der Transcriber ein bisschen überfordert, weil er nicht so ganz iOS-Entwickler ist.
Ja, weiß er nicht, wie er schreiben soll, was das ist.
So, das kann ich dem verzeihen, insofern, weil es halt ein Mensch ist. Bei Google, das war komplett automatisiert gemacht. Also ich habe da nirgendwo einen Menschen sitzen sehen oder hatte nicht den Eindruck, dass da Menschen sitzen. Sondern es war komplett automatisiert. Und sie hatten diese Software, Entschuldigung, die anscheinend vom Betreiber dieses Amphitheaters oder von einem Eventausrichter oder so stammen muss. Sie hatten diese Software nicht mal auf ihre fucking Google-Begriffe getrainiert. Ja, also die ganzen Android-Sachbegriffe und so, das hatte die halt nicht drauf. Und dann denkst du, Google, die vorher dir noch eine Software vorgestellt haben, die angeblich so toll sein wird im Erkennen von irgendwelchen auch semantischen und sachlichen Zusammenhängen.
Die,
und
die irgendwie dir, dein Chatbot, dein Lebensbegleiter für alle Zeit sein soll.
Ja, genau. Und die dir noch so Dinge erzählen mit diesem AlphaGo, so nach dem Motto, wir haben mittlerweile die Möglichkeit, Sachen auf gewisse Domänen voll zu trainieren. Ja. Und dann siehst du das und es ist einfach nur eine Shitshow gewesen. Also man hat schon das meiste verstanden, aber es war halt echt... Also ich glaube, es verging kaum ein Satz, der da transkribiert wurde, wo nicht irgendein Lacher drin war, wenn du das so gelesen hast. Es gibt andere Unternehmen, wenn die solche Sachen machen und live und so, dann haben wir uns untereinander angewöhnt, dass wir da gerne mal den Broadcast mit angucken und unten drunter die transkribierten und dann automatisch übersetzten deutschen Untertitel anmachen. Das ist immer sehr gute Comedy. In dem Falle war das so schon im Englischen direkt live auf der Konferenz.
Schon witzig genug.
Und dann denke ich mir so eine Mini-Konferenz im Vergleich wie die UI-Conf mit dem Mini-Budget, die kriegen das halt hin.
Hm. Ne? Was kostet eine Karte auf der UI-Conf?
300, 400 Euro und I.O. kostet $900.
Hm. Okay. Aber wer sich die UI-Conf-Sachen angucken will, die meisten Talks sind online.
Ja, also wie gesagt, momentan ist, ich habe das mal verlinkt, momentan ist im aktuellen Channel nur, sage ich mal, der Stream-Dump verfügbar und die arbeiten jetzt halt gerade dran, glaube ich, das einzeln aufzuspalten und hochzuladen.
Gut, aber im Vergleich, ich meine, 200 Leute ist natürlich eher so, man kennt sich oder man lernt die Leute automatisch kennen.
Es und waren vom Setting her völlig unterschiedliche Konferenzen, ja, keine Frage.
Ist dann eher so eine gemütliche oder eine ja.
Ja, also ich hatte gedacht, so ich habe ja von letztem Jahr erzählt und den Jahren davor, dass da sehr viele, also man hatte auch so das Gefühl, weil man kommt so hin und man kennt sich, man hilft sich, so ein paar, man kennt immer sehr viele. Und dann gab es so als erstes so die Frage bei der Keynote dann so, wer von euch ist zum ersten Mal da? Und gefühlt bei 80% der Leute gingen die Hände hoch. Und dann, und wir saßen so an einem Tisch so von Leuten, die sich halt schon kannten. Und wir guckten uns so gegenseitig an und so, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Also es waren sehr viel krass neue Leute da. Und alle waren super begeistert, wenn man das so auf Twitter nachverfolgt. So viel Werbung oder Eindrücke davon dazu. Ich kann es nur empfehlen, diese Talks sich mal anzuhören, weil die vollkommen losgelöst von Mobile-Entwicklung oder so, viele von denen einfach sehr gut sind.
Okay, also auch, ja, du hattest ja gesagt, Social oder so Aufweg-Sachen, die hier, ja, kümmert euch um eure Legacy.
Ja, es gab Talks, die unter anderem dann auch das Thema mit Frauen und IT, Gleichstellung und so weiter sich drauf fokussiert haben oder nicht fokussiert haben, sondern es auch angesprochen haben. Es gab Talks, die das Thema, ich will jetzt nicht sagen Burnout, sondern eher so, wie motiviere ich mich, was da zu machen, an meinem Job und so weiterzumachen, hatten. Es gab Talks zum Thema wir Menschen und Technologie, wie passt das zusammen? War echt interessant und das ist halt irgendwie immer so, wie sagt man auf Neudeutsch, Food for Thought.
Okay. Für die Gedanken.
Genau.
Okay. Ja, dann kommen wir zum Lesefuhr, oder?
Das ist heute alles von mir und nicht vom Flydie.
Ja, weil der Flydie nicht da ist.
Ah.
Und der Flydie hätte ja auch nur, du hast nur drei Sachen gebracht, den Flydie hätten wir schon gesagt, hey, fünf.
Fünf ist das
Maximum, aber eigentlich wollen wir von ihm auch nur drei haben. Deswegen bist du da total im Scope sozusagen drin geblieben.
Ja.
Ja. dann schieß mal los. Also ich habe diese Woche nichts, aber ich war auch im Urlaub einfach und habe auch nichts gemacht. Von daher, ja, ist halt so.
Urlaub ist schön. Please enter your password ist ein Artikel, der sich mal mit der Tatsache auseinandersetzt, dass speziell die Firma aus Cupertino sich in letzter Zeit nicht so gut damit hervorgetan hat, immer wieder vollkommen random auf dem iPhone wie auf dem Mac zu fragen, also wir bräuchten jetzt mal wieder dein Passwort. Nur zur Sicherheit.
Ja, das nervt.
Und also, wenn du das halt iPhone. Irgendwie, wenn du das halt irgendwie 20 Mal machst oder so am Tag, woran erkennst du, also da wird in dir wie so ein paar Reflex trainiert, ja? Dialog geht auf, Passwort eintippen. Neben dem, dass es voll nervig ist und dass du vielleicht gerade eher so am Liebesbrief schreiben oder sonst irgendwas warst und dann so ein Modal mit, dass dir den Tastaturfokus wegzieht, kommt, ja. Neben dem, es ist halt, du erziehst dir die Benutzer zu nichts Gutem. Ja, ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch wieder weniger geworden. Ich hatte das jetzt schon öfter nicht mehr, also schon lange Zeit nicht mehr so krass. Heute habe ich irgendwo, nee, gestern Nacht im Flieger, was sehr gut war, weil das Handy war im Airplane-Modus und ich habe Musik gehört und es hat auch permanent die richtige Musik abgespielt und zwischendrin ging, und ich war in meinem Lockscreen, zwischendrin ging so auf dem Lockscreen auf einmal wieder dieser Dialog auf mit, also jetzt wäre es mal wieder Zeit für das iTunes-Passwort. Und wir haben das im Studium auch gehabt, wenn du den Leuten irgendwie wenn du sie damit zu viel nervst,
ja.
Ja, ich meine, in dem Fall ist es ja einfach nur immer wieder das gleiche Passwort eintippen, aber wenn du den Leuten zu viele, ja, noch ein Passwort und noch komplexere Regeln und so, dann hast du irgendwann effektiv weniger Sicherheit, weil sie anfangen, sich die Passwörter auf Post-its zu notieren und an den Bildschirm zu heften. Also, ja. Und Apple hat sich da bestimmt keinen Gefallen getan. Und dieser Artikel geht da ganz gut drauf ein, was da passiert und auch, wie man da vielleicht das wirklich machen sollte. Ja. Dann habe ich noch was von dem Blog von PSPDFKit.
Ja, was ist das?
Da geht es darum, wie sie ihre Unit-Test-Szenarien verbessert haben, oder vor allem UI-Test-Szenarien. Also PSPDFKit ist ein Stück Software, ein SDK, um PDFs darzustellen, in Mobile-Apps hauptsächlich. Also iOS, Android können die gerade und bald, glaube ich, auch Webbrowser. Und es ist ein Viewer und ein Editor und es kann halt irgendwie auch PDF-Annotations und so. Also wenn man mit dem Peter Steinberger über PDF redet, das ist ein vollkommen unterschätzter Standard, was da alles mit drin steckt. Und die haben halt eine sehr große Codebase, ne? Unter anderem einen in C++ geschriebenen eigenen Renderer, den sie dann sozusagen in allen Varianten verwenden, außer wahrscheinlich in der Web-Variante. Und da haben sie eben auch sehr viele Tests und er ist dann mal drauf eingegangen, was überhaupt so sie für Tests verwenden. Das heißt, jeder, der so mal sich für das Thema irgendwie UI-Testing und so unter iOS interessiert, findet hier einen sehr guten Einstieg. Und er hat dann halt auch gleich mal
ich habe auch gesagt, gerade gesehen, gibt es auch für Android und für iOS, also gibt es für beides.
Was?
Das PSPDF-Kit.
Ja, ja, PSPDF-Kit gibt es für iOS und Android, genau. Ja. Und sie arbeiten gerade an der Web-Variante noch.
Okay.
Das ist zumindest so offen kommuniziert worden. Und er erklärt halt so ein bisschen auch, was dann wiederum die Probleme sind. Ja, also Unit-Tests laufen ja zum Beispiel schön schnell durch, versus UI-Tests, vor allem wenn man das aktuelle Testing-Framework XUI-Test oder so, XUI von Apple benutzt. Das hat dann halt so den Nachteil, dass es halt für jeden Test-Case, und zwar nicht jede Test-Suite oder jede Test-Class oder so, sondern für jeden einzelnen Test-Case schießt es die App ab, startet die App neu. Und das ist ja so wie so ein Test-Monkey, also der klickt sich sozusagen virtuell durch die App durch, über so Accessibility. Und wenn du dann irgendwelche Animationen und so drin hast, wie zum Beispiel, dass die App aufgeht, dann gibt es immer so eine Animation, dann musst du kurz warten, bis die Animation rum ist. Und er hat dann halt so einen Trick angewandt und hat es geschafft, in dem Device die Animation auf super schnell zu stellen, dass die halt sehr schnell rumgehen. Und dadurch halt effektiv die Dauer, die es braucht, die komplette Test-Suite laufen zu lassen, radikal zu reduzieren.
Okay.
Ist einfach interessant, immer wieder zu lesen, was die da schreiben, weil die teilen sehr viel an dem mit, was sie da so entwickeln und was sie an tollen neuen Features bei der iOS-Entwicklung machen.
Okay, ja, ich habe gerade gesehen, das ist eine Firma aus Wien.
Ja, genau. Peter Steinberger ist Österreicher, wohnt in Wien. Die Firma ist irgendwie über die Welt verteilt. Ich habe Peter jetzt das erste Mal auch auf der UI-Conf dann persönlich gesprochen, davor halt irgendwie nur auf Twitter. Der ist in der iOS-Entwickler-Community dafür bekannt, dass er irgendwie ständig Bugs in Coco findet und dann immer an Apple reportet und da auch schon okay. sehr großen Sonderstatus hat. Ich glaube, der hatte sogar mal ein Angebot von Apple, hat es dann aber abgelehnt und macht jetzt weiter PS-PDF-Kit.
Okay. Gut, und dann noch Flatbuffers?
Flatbuffers ist etwas, was ich an der Unconference Days der UI-Conf gelernt habe. Früher gab es da immer so ein Hackathon und jetzt gab es diese Unconference, wo so halt Lightning Talks gemacht wurden und da hat einer von, ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, App-Spielentwickler, was gezeigt und zwar, heute machen ja irgendwie alle Apps machen JSON. Ja, früher haben alle XML gemacht. Ja. Mittlerweile JSON ist viel cooler, weil JSON ja so schön klein ist. Or did or is it? Und wenn du halt eine entsprechend große Datenmenge austauschst, ja, dann kommst du halt schnell in den Bereich mehrere hundert Kilobyte bis Megabyte Text. Und effektiv ist 1-2 Megabyte irgendwie im RAM zu belegen mit Datenstrukturen in JSON oder so jetzt nicht so viel. Das Problem ist das Parsing. Und das Parsing braucht halt bei JSON bei so viel sehr lange. Und das Parsing hat außerdem das Problem, während des Parsings werden sehr viele Objekte kurz alloziert und wieder weggeschmissen. Ja, also der Parser kann das halt eben gar nicht anders machen, weil er erstmal sozusagen immer so, ah ja, warte, okay, ich lese jetzt hier wieder einen String ein, okay, jetzt mache ich hier wieder eine String-Klasse dafür und okay, jetzt habe ich das alles zusammen, jetzt mache ich daraus ein neues Dictionary und schiebe das da und dahin und dann wird das alte wieder garbage collected oder so. Und wenn man halt eine so große Datenmenge an JSON parst, dann hat das eben die Nachteile, dass es A, sehr lange dauern kann, was man eben häufig nicht will. Also 300 Kilobyte JSON parsen auf einem iPhone kann schon mal eine Weile dauern, je nach Verschachtelungstiefe und so weiter. Das andere ist eben sehr viel RAM in dem Sinn nicht benötigt, aber es wird noch langsamer durch dieses eben, dass immer wieder neuer Speicher alloziert wird und kurz darauf wieder freigegeben wird. Weil das auch, also Speicher allozieren muss ja synchron laufen. Also muss ja quasi nicht synchron, thread safe laufen, so um da den Fachbegriff richtig zu verwenden. Und Flatbuffers ist was von Google, dass es ermöglicht, Daten in einem solchen Format rauszuschreiben, dass sie ist ein Binärformat, das nachher auf Platte liegt. Da muss man so ein kleines Schema definieren. Und dann kann man diese Daten so schreiben auf Platte. Die werden dadurch selbst nicht unbedingt kleiner. Ja? Also man spart sich schon ein bisschen was, weil man noch platzsparender sein kann als JSON. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es viel schneller geparst werden kann, weil es schon quasi in der Datenstruktur vorliegt, die es nachher auch willst. Und weil es das Format basiert nur darauf, dass die ganze Zeit nur Pointer-Referenzen sind. Also das Format besteht nur aus, okay, jetzt da steht jetzt irgendwie wieder ein Integer, der sagt, geh 4 Bytes vorwärts, da findest du, und dann weißt du, da findest du dieses und jenes Feld. Und dieses Feld ist so lang und dann hast du das fertig. Das heißt, es kann außerdem in dem Moment auch vollkommen richtig schon die finalen Objekte sozusagen direkt erzeugen und dann einfach nur noch die Referenzen darauf hin und her schieben, anstatt ständig Sachen zu allozieren und wieder zu deallozieren. Und spart dadurch halt auch sich dieses ständige neuen Speicher holen und wieder wegwerfen Prozedere. Und
also es ist wie halt Flatfiles, plus dass du quasi so einen Index hast.
Index, weiß ich nicht, wie du jetzt
meinst. Naja, weil du sagst, okay, weil er weiß, es gehe 4 Bytes nach vorne und du hast dieses Feld, dann.
Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also, er hat Maxim hat in seinem Talk in dem Lightning Talk das mal kurz erklärt. Ich habe jetzt dafür stattdessen mal einen Artikel von Facebook verlinkt, die das nämlich angeblich verwenden in ihrer Android-App. Wo sie eben das Schema auch darstellen, wo sie A mal sagen, ja, wir haben halt auch bei uns das Problem irgendwie 20 Kilobyte JSON vorher gehabt, das waren irgendwie 35 Millisekunden zu parsen, wenn wir das jedes Mal parsen wollten, das ist halt nicht okay, weil das UI Frame Refresh Interval ja bei 16 Millisekunden liegt und das heißt, es ist zu lang und dann haben wir Drop Frames, außerdem kostet so ein JSON Parser viel und Garbage Collection und so weiter, also die gehen da sehr gut ins Detail. Wie man das macht und was man dadurch gewinnen kann.
Okay.
Gut.
So.
Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr es für irgendwas braucht.
Ja.
Okay, dann hast du noch was rumzuheulen.
Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so der Kontrast. Ja, irgendwie 2 Wochen in einem Land, wo man irgendwie jeden Artikel, egal wie viel Cent er kostet, mit Kreditkarte bezahlt und die Menschen, denen man dafür die Kreditkarte gibt, auch noch einen anlächeln dazu. Wahrscheinlich, weil sie sich da freuen, jetzt auch noch die Daten zu haben oder so, keine Ahnung. Und dann nach Hause zu kommen und in Berlin irgendwie so die App aufzumachen und dann, also ich nutze normalerweise für ÖPNV Movil, das in Stuttgart und Hamburg insofern ultimativ gut funktioniert, weil du nicht nur dich über die Informationen, also du kannst nicht nur gucken, wo fährt jetzt der Zug hin und so, wie komme ich da jetzt hin, sondern du kannst das Ticket auch gleich kaufen. Das will ich so. Ich will nicht erst eine App zum Informieren und dann in einer anderen App oder so kaufen. So, und das geht in Movil, bei Movil in Berlin nicht.
Da haben sie nicht die Verträge, oder?
Ja, naja, gut, also ja, das funktioniert bei denen wohl irgendwie nur so, die müssen halt eine Partnerschaft mit dem entsprechenden Verkehrsverband haben, dass sie bei denen die Tickets auch kaufen können. Das haben die halt momentan nur in Stuttgart und Hamburg. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass halt das aus Stuttgart und Hamburg kommt, die Software, und sie möglicherweise da irgendwie entsprechende Verbindungen hatten. Ich weiß es nicht, warum. Jedenfalls haben sie einen krassen Fehler, und der ist, wenn du aus einer dieser Städte kommst und es gewohnt bist, dass du das kannst, und dann kommst du woanders hin, und speziell jetzt in meinem Fall noch, ich hatte mal einen Bug in der Movil-App, das ist auch in Stuttgart, mir einfach diesen Ticket-Kaufen-Button nicht angezeigt hat. Das war ein Bug in der App. Ich habe die App komplett neu installieren müssen, dann ging es danach wieder. So, und jetzt kommst du in irgendeine andere Stadt und gehst da hin und es zeigt dir alles an. Es zeigt dir auch eine Preisinfo an, wie viel es kosten würde. Aber dieser Button, Ticket kaufen, fehlt. Und sie, weil das anscheinend eine zu negative Nachricht wäre, die dein Vertrauen in sie zu sehr verstören würde, wenn sie da einfach nur hinschreiben würden, Tickets in Berlin kaufen ist noch nicht, wir arbeiten dran. Mhm. Ist da einfach kein Button und denkst du, ja, ist jetzt die App wieder kaputt oder was jetzt? Und dann gehst du in den App Store und dann suchst du nach Berlin, Bus und Bahn, BBB und was auch immer. Und dann kommt hier BVG-App, weil wir dich lieben, die immer noch dieses Weil wir dich lieben Kampagnen-Ding hat. Echt? Und VBB.
Genau.
Und beide sehen irgendwie aus wie vor dem Krieg. Und
beide sehen aus, was?
Sind, glaube ich, auch so vom gleichen Anbieter gemacht. Also ich habe auf witzigerweise auf der letztjährigen UI-Conf, glaube ich, hab's nochmal geschafft, das Wort unterzubringen, eingetroffen, der bei einer dieser Firmen arbeitet, diese White-Labeling-Lösung hinten dran, die alle Verkehrsverbünde in Deutschland benutzen, programmiert. Also die diese App da sozusagen mitprogrammieren. Nee. Irgendjemand muss es ja machen. Und naja, und ich bin dann halt in der BVG-App gelandet, ich Naivling. Ja,
ja,
ich und kann dir gleich sagen, ich habe halt die andere. Los. Ich habe da noch einen Account gehabt.
Also ich meine,
aber mittlerweile haben sich natürlich alle Zahlungsdaten und was ich, die ich je hatte, erledigt. Also haben sich nicht, aber das dachte sich die BVG so. Und mittlerweile ist ja auch SEPA und was weiß ich. Und dann ging es halt los. Ich habe 3 verschiedene Kreditkarten eingetragen. Ja, immer so. Und es war halt so, du stehst am Tegel, der Bus steht da und so, schnell noch irgendwie Ticket. Und dann gibst du schnell irgendwie die Kreditkartendaten ein, weil alle anderen Apps dieser Welt können ein Foto von deiner Kreditkarte machen und die Daten scannen. Alle anderen. Nur die nicht. Okay, alles eingegeben von der ersten Kreditkarte. Ja, das ist eine Visa und die ist nur mit diesem Visa Secure Code und bla. Und ich so, ich weiß, ich habe das eingerichtet. Drückst du auf den Button und dann so mit, geh jetzt zu diesem Secure Code und dann müsst ihr in den Browser und dann sagst du, ja, nee, Fehler. Okay, gut, nochmal probiert, geht immer noch nicht. Okay, nächste Kreditkarte rein. Das ist eine Mastercard, da können wir das gar nicht. La la la, und noch irgendwie eine, auch kaputt. Dann habe ich irgendwie noch Bankkonto eingegeben. Ja, das ist jetzt SEPA, da müssen wir erstmal über LogPay irgendwie eine Kontostandsabfrage machen, ob sie auch zahlungswürdig sind für 2,70 Euro. Müssen wir erstmal eine Schuldenauskunft oder wie das da heißt, machen. Und da waren schon 3 Busse abgefahren, da bin ich irgendwann gekommen, ich habe noch die 3 Münzen habe ich gerade noch und habe es mir einfach so im Bus gekauft.
Das ist in Deutschland ist es echt.
Und dann bin ich an diesen blöden Automaten gegangen in der U-Bahn und da konnte ich mit EC-Karte einfach so bezahlen und es ging. Okay, es ging bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder so war. Du kaufst das Ticket, das 56K-Modem baut die Verbindung auf, der Zug kommt rein währenddessen.
Genau.
Der Automat fängt an, deine Viererkarte auszudrucken, die, wie jeder weiß, in Berlin nicht eine Viererkarte ist, sondern vier einzelne Scheine und eine EC-Kartenquittung. Draußen fährt der letzte Zug vorbei. Ah, Deutschland.
Ja, willkommen in Deutschland.
So unglaublich.
Also ich muss sagen, ich war zur selben Zeit auch in Berlin letzte Woche und bin Bahn gefahren und habe dann auch gedacht, ja, kein Problem, weil bei dem Bahnhof, bei dem ich abgefahren bin, gab es keinen Automaten. Das heißt, du musst also in den Zug einsteigen und wenn die Dame oder der Herr dann kommt, sagst du, du hättest gern ein Ticket. Habe ich gesagt, ja, ich will ein Ticket, habe meine Visa-Karte hingegeben, weil da kannst du auch nur mit Visa-Karte bezahlen oder mit Bargeld. Warum sie auch keine EC-Karten nehmen.
Und du hattest die 193,70 Euro nicht bar?
Ich hatte die 10 Euro nicht bar. Nee, hatte ich nicht. Und hab gesagt, ich will eine Karte, da gebe ich meine Visa-Karte hin. Und das, ja, das geht nicht. Das ist in meinem...
Ich gerade keine Lust.
Das ist in meinem Gerät. Und sie hat es schon alles eingetippt. Ja, ist ja dann noch mit Bahncard, musst du dann sagen, weil das ist in Berlin teilweise billiger, wenn du mit Bahncard fährst. Zumindest wenn du aus dem... ja.
In Berlin billiger, du sollte ja doch immer billiger sein, wenn du mit Bahncard fährst. Oder wie meinst du mit Bahncard?
Früher war es, im Verkehrsverbund ist es mit Bahncard billiger, weil dann kannst du das Kinderticket nehmen. Ja.
Okay.
Ja.
Deutschland,
Es ging auch früher, wenn du nur tatsächlich in Berlin vom A- und B-Bereich gefahren bist, da hast du auch einfach immer das Kinderticket gekauft. Ja. Das haben sie irgendwann abgeschafft. Frag mich nicht. Ich fand es total praktisch. Du hast eine Bahncard gehabt, konntest also immer das Kinderticket kaufen in Berlin.
Ja.
Da war es noch billiger, als es sowieso schon billig ist. Also ich meine, Berlin im Vergleich zu Stutt-Wolgograd hier ist das...
Stuttgart.
Ja, es ist ja echt der Witz. Also zumindest für die Distanz, die du da fahren darfst. Ja. Ja, hier darfst du ja mit dem, weiß ich nicht...
Also hier kommst du für 2,70 Euro so zwei Zonen weit. Das ist so zum Beispiel irgendwie von mir daheim einmal zum Flughafen, aber nicht vom Flughafen bis in die Stadt rein. Das sind dann 6 Euro irgendwas gleich.
Genau.
Ja. Und in Berlin ist das A, B. Ja. So.
Da kommst du komplett durch die Stadt.
Also alles außer Potsdam quasi.
Potsdam ist ein Teil drin. A, B ist ein Teil Potsdam.
Ja, aber
großer, der große Teil von Potsdam ist B.
Oh, ist okay, B. C ist der Rest von Brandenburg, oder?
C ist Brandenburg, viel Brandenburg. Ja, es ist komisch. Also jedenfalls
ging das nicht,
genau. Und dann hab ich gedacht, ah, ich habe eine App. Ja. Und ich habe VBB-App. VBB-App, also Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Ich meine, das ist auch so ein Vorteil. Berlin-Brandenburg hat nur einen Verkehrsverbund und nicht wie Baden-Württemberg 30.000. Weil
ja, aber warum gibt es dann zum Beispiel eine BVG-App, eine VBB-App?
Ja, aber das gibt es hier ja auch. Es gibt die SSB-App, es gibt die VVS-App und dann gibt es noch, was weiß ich, im nächsten Verkehrsverbund gibt es Naldo und...
Ja, hier gibt es die Movil-App ganz einfach. Die tut die sogar manchmal.
Ja, aber auch nicht in ganz Baden-Württemberg.
Nee, Baden-Württemberg nicht, Stuttgart.
Ja.
Ich glaube VVS. So, ja.
Ja, guck, ich habe zum Beispiel da auch die SSB-App statt die VVS-App.
Hm.
Ja, ganz wichtig. Jedenfalls habe ich die VBB-App genommen und habe da alles eingegeben, das hat geklappt. Aber ich saß halt auch 10 Minuten da rum, weil ich wollte dann umsteigen und mir nicht am Bahnsteig, wie du, dann irgendwie warten, bis der nächste und der übernächste Zug abfährt. Sondern ich habe gedacht, nee, ich mach das jetzt. Und es hat alles geklappt.
Ich habe übrigens, ich muss denen zugestehen, weil man kann ja nicht erwarten, dass Server am Sonntag arbeiten. Das war ein Sonntag, an dem ich in Berlin ankam. Flugzeuge sind irgendwie geflogen, aber Server von irgendwelchen Logpay-Bonitätsüberprüfungshäusern, die können ja an Sonntagen. An Sonntagen ist ja generell die Bonität von den meisten Leuten eingeschränkt.
Ja.
Deshalb tut man ihnen Gefallen und prüft das erst am Montag. Ich habe folglich am Mittwoch eine E-Mail von Logpay erhalten, dass jetzt erfolgreich meine Bonitätsprüfung für 2,70 Euro abgeschlossen worden ist.
Weiß ich, ich habe denn dieses Ticket hier gekauft. Guck mal, da blinkt daneben eine Zeit. Es macht überhaupt. Also, erstens, warum ist das Ticket nur halb? Zweitens, warum blinkt diese bescheuerte 2 die ganze Zeit?
Das ist ein Sicherheitsfeature. Und zwar, wenn jemand von den Kontrolleuren sich das anschaut, kann er anhand des Blinkmusters erkennen. Das ist nicht fälschbar.
Das Blinkmuster ist nicht fälschbar. Ja, ne, und dann habe ich die, ich habe ein Tagesticket geholt. Das heißt, also ich habe das für die Rückfahrt dann auch nochmal benutzt. Und die hat das, es ist ja natürlich auch ein Code, wollte es einscannen. Ja, geht nicht. Jetzt muss ich erstmal auf meinem Smart-Tablet, also die Dame dann, musste erstmal gucken, ob dieser Code, der hier drauf das aktuelle Tagespasswort das, ist. Und ich gedacht habe, ja, und, ich habe mir das hier alles ausgedacht.
Das aktuelle Tagespasswort, du erinnerst dich an Heidelberg, wo ich mal war, mit der App, wo dann irgendwie auch so, dann steht auf jedem Tag, also auf dem Ticket steht immer Tages so eine Losung drauf, so ein Tiername. Mal ist es Elefant,
ja,
mal Giraffe.
Hier steht heute Basis 15 KV irgendwas, Terra 3. Und ja. Da musst du sie erst nachgucken, ob dieses
neue Druckermodell.
Es ist so.
Und der Witz an der Sache ist doch einfach, du machst das alles.
Ja.
Ja. Und dann kommt so ein Mensch daher und beleidigt. Ich fühle mich da regelrecht beleidigt, selbst wenn ich mir die Mühe gemacht hätte, das zu fälschen. Ich fühle mich da regelrecht beleidigt, wenn dieser Mensch mir dann auch noch wirklich unterstellt, dass das nicht legitim sein könnte und er das jetzt wirklich abtippen müsste. Da würde ich einfach sagen, yo, hab hier noch 20 andere Leute zu nerven. Ja. Schönen Tag.
Und das Beste war ja auch noch, ich habe ja gerade gesagt, also in Berlin ist teilweise ist mit Bahncard billiger. Das heißt, ich musste dann auch noch meine Bahncard
dazu halten.
Ja, nee, ja, die müsstest du dazu halten. Dummerweise habe ich die zu Hause vergessen. Was macht man? Man kann
das
in der
ist aber
Bahn
auch unzulässig.
Man kann ja in der Bahn-App mittlerweile sich seine Bahncard runterladen. Das heißt, also ich musste erst in der einen App zeigen, dass ich eine Bahncard habe. Die hat natürlich auch wieder einen Code. Den müssen sie natürlich auch wieder einscannen. Du stehst also da und sagst, hallo, du hast hier ein Ticket. Moment, dieses Ticket braucht noch Verifikationscode YY. Moment, hier, dafür die Bahncard, die hat auch wiederum
daraus errechnen wir einen Hash.
Ey, du sitzt da, Moment, die App brauche ich auch noch und das und dies zeige ich Ihnen auch noch und hier.
Das klingt wie so ein Discount-Booklet in so einer Outlet-Mall. So. Und hier kriege ich noch 20% damit und da kriege ich noch 10 und dann kriege ich noch das und effektiv zahlen sie jetzt mir Geld, aber ich habe es bewiesen. So. Oh Gott.
Das ist echt so.
Ich muss ja leider zu meiner Schande jetzt in dem Sinne eingestehen, ich habe zumindest jetzt in diesen Wochen davor kein ÖPNV in der Gegend genutzt. Ja, also hab da jetzt keinen Vergleich, weil über den BART in San Francisco und Caltrain hört man auch immer sehr viel Schlechtes sagen, speziell über BART. Aber das hängt dann in der Regel eher so mit der Zuverlässigkeit oder so zusammen. Ich erinnere mich, ich war vor etwa einem Monat.
Das haben wir ja in Deutschland auch.
Ja, also ich war vor etwa einem Monat in New York. Auf Urlaub und wir kamen da an und dann fängt halt von JFK fährt so der AirTrain und da ist es so, du kommst kostenlos in den Rhein, aber wenn du dann aber einmal dahin gefahren bist, zur, was weiß ich, Jamaica Station oder so, wo die meisten dann in die Metro, also Subway umsteigen, du kommst halt nur raus, indem du da jetzt dann bezahlst. Also musst du halt ein Ticket wo rein tun und dann musst du irgendwie bezahlen mit Kreditkarte oder Cash oder was auch immer. Das ist zwar für Außenstehende irgendwie schwierig verständlich geschrieben. Ich meine, Credit Card kann man hoffentlich noch lesen, wenn man in den USA ist. Aber da stehen halt auch irgendwie immer 5 hilfreiche Leute rum. Ja, da steht einer und dann sagst du, ey, sorry, Junge, ich habe jetzt hier so eine AirTrain-Metro-Card. Kann ich auf die jetzt bitte auch meine Wochen-Metro-Card drauf buchen? Und sagt er, nee, sorry, geht nicht. Komm mal mit mir, wir gehen jetzt an den Automaten. Ich tippe dir das jetzt da alles ein. Hier, du musst jetzt hier sagen, normale Metro-Card, die kostet sich jetzt $1 Pfand oder irgendwie sowas, weil und dann tippen wir jetzt hier noch das ein und dann
das ist
hier,
ja,
gib
hier
mir eine Kreditkarte rein. Ja?
Wo du so auch irgendwie 3 Verbundpässe bräuchtest, weil einmal den für die Wochencard, einmal den für die Monatscard, einmal den fürs Plus-Ticket XY und dann hattest du, oder einmal fürs Studententicket und dann hast du so, Moment, was will ich denn heute von diesen Karten?
Ja. Man hat das Gefühl, das ist von irgendwelchen Ex-Militärs gemacht worden. Ja, nur wenn du das Verwundetenabzeichen in Kombination mit der silbernen Spange und dem Eichenlaub hast,
ja.
Dann darfst du heute kostenlos fahren.
Nur in der Reihenfolge.
Ja. Ja. Ein sehr lustiger Punkt, völlig unzusammenhängend, außer dass es sich hier mit einer Örtlichkeit zu tun hat. Ich wollte dem letzten Mal auf den Stuttgarter Fernsehturm hoch. Macht man so als Tourist, ja. Und da fand ich dann sehr lustig, die haben so ein Preisverzeichnis. Und in dem Preisverzeichnis ist es so,
Begleitperson einer behinderten Person, die Rollstuhlfahrer so ist. Begleitperson darf kostenlos. Der Rollstuhlfahrer muss 2 Euro zahlen. Verstehst du? Verstehst du? Die sollen sich mal gar nicht so fühlen, als ob sie hier kostenlos überall reinkämen. Das wird genau erfasst. Sind wir da wirklich so pingelig? Ist das, oh. Ja. Und das kann er dann bestimmt nur bar bezahlen.
Natürlich.
Nicht mit Kreditkarte.
Nee. Also du hast einen QR-Code und die passende App und bist unter 18, aber über 29. Ja. Und
heute, heute ist Mittwoch, der 23.
Und du bist beim Mondschein geboren, unterm Eichenlaub, dann passierte das vielleicht.
Ja.
Gut. Das war durch, oder?
Sowas von durch.
Ja. Also, mehr geht auch gar nicht. Picks haben wir einfach, lassen wir einfach.
Mal weggepickt.
Wie gesagt, in Berlin, beide Apps sind schlecht.
Ja, nicht picken. Beide Apps nicht picken.
Nee, also ich habe die VBB-App benutzt. Diese blinkende Zahl, es ist schon Wahnsinn. Ja, so ist es halt, so ist es halt. Aber ich weiß, dass der Typ, der früher, also die SSB-App, die gab es auch früher, die gab es sowohl für, die hieß einfach nur Fahrinfo und gab es einmal für Berlin und einmal für Stuttgart.
Die waren gleich aufgebaut. War das nicht die App, wo von irgendjemandem am Anfang war und der damit irgendwie dann in rechtliche Schwierigkeiten mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gekommen ist oder der BVG, weil die eine schlechtere App hatten. Und das Tollste war dann noch irgendwie, ich habe dann, wie es so meine Art ist, irgendwie halt so mal kurz auf Twitter gestänkert und habe da sowohl BVG als auch Movil irgendwie drin erwähnt und habe das relativ sachlich zumindest sozusagen dargelegt, was mein Problem da war. Und dann antwortete, glaube ich, irgendwie einen Tag später irgendwie die BVG so nach dem Motto, ja, für dich haben wir die App extra in den Begrüßungsmodus geschaltet. Bei anderen funktioniert das. Und ich dachte so, ja, genau, danke. So einen blöden Spruch brauche ich jetzt gerade noch. Und das andere war, ich hatte definitiv so BVG und Tickets in Berlin irgendwie erwähnt und dann kam irgendwie der Movil Support. Also, worum ging's? Was? Was ist los?
Lies! Es waren nur maximal 140 Zeichen.
Ja, News in Zukunft. Ja. 140 Zeichen, reiner Text, außer, also die Namen und die Hashtags Links. Und die Links nicht mehr, glaube ich.
Ja, genau.
Aber das Ad vom Name, das vom Handle, das zählt dann auch zum Handle?
Wahrscheinlich.
Ja, gut.
Ja.
Und das Leerzeichen davon? Ach, und das andere, wenn du bisher musstest du ja, wenn du einem, sag ich mal, so eine Art Public Ad Reply schickst. Ja, also du schreibst nur so hier at BVG-App, blöde Trottel. Und du willst aber, dass alle das lesen, dann musst du diesen Punkt-Ad-Trick machen. So. Ja. Musst du auch nicht mehr machen.
Sondern?
Du machst es einfach nur so. Und ich glaube, du kannst dann irgendwie auswählen, ob das Public sein soll oder nicht. Aha. Just indem du es abschickst oder irgendwie so, hat Twitter irgendwo was geschrieben.
Wahrscheinlich auch nur wieder die neuen oder nur die Twitter-eigenen Sachen unterstützen, Apps unterstützen und alle anderen denken, ach, klappt da auch mit 140 Zeichen und so.
Ja.
Weil die meisten Apps, die ich benutze, die kriegen, ach, egal.
Express even more in 140 characters.
Genau, ja. Immer mach. Meine App kann schon nicht in Direktnachrichten das unterscheiden.
Ah, hier ist es, genau. Goodbye.at. If you want a reply to be seen by all your followers, you will be able to retweet it to sig. Ah, okay. Du machst das und danach retweetest du es noch. Und dann ist es für alle sichtbar.
Okay.
Okay, Punkt Ad for the win.
Ja. Hat auch früher funktioniert. Gut. Dann sind wir jetzt durch. Haben wir doch noch eine News untergebracht. Meine Güte. Twitter. Ihr Hansels. Was jetzt?
Ach, ich habe gerade nur... Das geht?
Ja, also das... Dieses Internet nicht lesen.
Nein, ich habe einen Sendungsvorschlag. Titelvorschlag.
Aha.
Und ich wollte einfach nur schauen, ob das geht.
Okay.
Ja.
Dann?
Jetzt aber endgültig, ne?
Ja, finde ich aber auch, gell?
Ja, weil, lass mich loswerden.
Ja, weil QuickTime ist ja auch tot.
Ist
haben wir darüber geredet?
Google Glass ist auch quasi tot.
Google Glass ist auch tot?
Ja.
Hat es jemals gelebt?
Nö.
Von dem her. Nee, aber QuickTime war doch dieses Apple-Ding,
ja,
was da jetzt nicht mehr unter
Windows... Also mal QuickTime auf Windows ist tot, ja.
Ja, aber damit ist QuickTime ja eigentlich tot.
Ja, weil QuickTime ja schon lange selber, also es ist ja, das proprietäre Format wird ja keiner mehr brauchen. Und
Moff.
Ja, und unter OS 10 gibt es halt noch den QuickTime Player, aber das Format ist da echt keiner mehr wahrscheinlich.
10 noch?
Hier, Command Space, QuickTime Player.
Echt?
Nicht QuickRadar, das ist das andere, was man bei Apple häufig braucht. QuickTime Player hier, das ist der hier.
Ah, du, ich glaube, ich habe den noch nie benutzt.
Das ist der kleine Bruder vom VLC.
Ja, das macht halt einfach keinen Sinn, den aufzumachen. Wenn, dann würde ich immer einen VLC aufmachen. Aber okay, gut. Wenn es das so gibt, dann gibt es das wohl so.
Ja.
Ja, na gut. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Lasst euch nicht von den, euch nicht von den Crypto-Wars niedermachen,
ja,
die da schon wieder toben.
Da ist doch bestimmt wieder was kaputt.
Ja, es geht ständig. Ja.
OpenSSL-Versionen werden kaputt sein.
Auf jeden Fall, regelmäßig. Gehört dazu. Aber ja. Wird bestimmt alles gut und wir lassen uns ja von Skynet demnächst überwachen. Oder wie hieß es? Google Assist?
Ja, es werden Wetten angenommen, wer es nun am Ende dann wirklich baut. Ne? Skynet wird gebaut von Google, Amazon oder Apple oder Microsoft.
Die stellst du alle nebeneinander und die merken dann, boah, zusammen sind wir so mächtig.
Zusammen sind wir stark. Stark sind wir zusammen.
Genau so wird sein. Die stellt einer gleichzeitig in sein Haus.
Künstliche Intelligenzen dieser Welt, vereinigt euch.
Genau, ja. Okay.
AIs unite.
Übrigens, ich sehe gerade, dass Apple auch so ein Siri SDK und Lautsprecher mit Sprachassistent-Ding bauen will. Also es kommt wirklich.
Was sagt Mac Rumors oder was?
Ich scroll gerade bei Heise
durch. Das ist ja heise. Ja,
also,
Siri S. Ja, ich meine, ja, ist ja in, was ist das hier, in 2 Wochen oder so ist ja soweit, ne? Dann haben wir also auch das Roundup komplett, dann haben wir auch die WWDC im Kasten.
Von daher.
Dann wissen wir, was Apple jetzt Creepiges macht.
Kommt alles. Die stehen demnächst alle nebeneinander und werden die Weltherrschaft übernehmen.
Ja gut, du hast ja schon so ein Apple TV und so. Das kann ja schon dann laut. Ich hab kein
Apple TV.
Na, man könnte haben, es gibt ja schon.
Ja. Nee, ja, aber wie gesagt, du brauchst ja alle drei, weil die sich ja nicht. Also die verstehen sich dann schon miteinander, aber. So ein Echo, Amazon Echo kann ja kein Fire TV, kann ja kein Apple TV steuern und ein Siri-Dings kann ja kein Fire TV steuern und Google, weiß ich nicht.
Google kann nichts steuern.
Kann
Chromecast.
Sein Nest steuern. Oder
ja, Cast, Nest, alles mit ST hinten.
Castaway. Genau das machen wir jetzt auch.
Mhm.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.